Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Lava Diana, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Lava Diana an unsere Zuhörerinnen. Das hier ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und das ist die Episode Nummer 60.
Nee, 61.
Kann nicht sein. Okay, gut, ich nehme alles zurück. Überhaupt das Gegenteil, es ist die 61. So ein Mist. Habe ich das falsch
gemacht? Genau, heute fahren wir nach Laptop. Nee.
Ja, stimmt. Ich habe es tatsächlich falsch in die Kopfzeile geschrieben. Nee. Okay, ich muss das Projekt nachher nochmal umbenennen. Ich habe nicht aufgepasst.
Okay, stopp die Pressen, die Datei heißt falsch.
Nee, das ist kein Problem. Lässt sich korrigieren.
Genau, dass das Audio alles richtig organisiert ist, das ist wichtig. Was ebenfalls wichtig ist, ist ein ordentlich organisiertes Heimnetzwerk. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Ich habe dann so in Vorbereitung der Sendung festgestellt, dass wir ja über die unteren Schichten des Netzwerks gar nicht mal allzu viel gesprochen haben. Wir haben ganz am Anfang mal in Folge 5 das Netzwerkschichtenmodell eingeführt. Also in diesem idealisierten Modell 7 Schichten, in der Praxis dann, naja, je nachdem wie man zählt, eher so 5 oder so.
Ja, oder 9. Weil da kommt ja noch Politik und Religion.
Ja, gut, das genau. Sowas in der Art, ja. Das ist dann, wenn das Problem auf Layer 8 ist, dann ist nicht das Netzwerk schuld, sondern der Nutzer, der davor sitzt. Das ist dann noch eine andere Sache. Genau. Wie es dann immer so schön heißt, Problem existiert zwischen Tastatur und Stuhl. Nee, das ist gar nicht der Punkt heute. Wir haben relativ viel geredet natürlich über Dinge, die im Netzwerk so abgehen. So zum Beispiel Folge 18 zu DNS, Folge 22 zu dem World Wide Web, 52, 54 zu TLS-Verschlüsselung, 57 zu ActivityPub und Mastodon. Aber das sind ja alles Anwendungen, die auf diesem Netzwerk basieren und darauf ablaufen. Aber diese unteren Schichten, wo tatsächlich Datenpakete und Bits und Bytes durch die Gegend geschubst werden, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Und das werden wir heute mal so ein bisschen nachholen, und das, um dieses Thema in irgendeiner Form in einen sinnvollen Rahmen zu kriegen. Und um davon abzudenken, dass ich ja auch selber kein großartiger Netzwerker bin, sondern halt auch eher mich auf der Anwendungsebene rumtreibe, werden wir das Ganze eher so ein bisschen praktisch aus Anwendersicht betrachten, anstatt hier eine große Abhandlung zu machen. Da würden wir wahrscheinlich eh nur das Territorium des RFC-Podcasts uns versuchen einzuvernehmen, und da kommen wir natürlich nicht ran.
Den müssen wir natürlich später trotzdem noch empfehlen. Aber gut, okay, ja.
Genau, wir setzen unseren Episodenguide für den RFC-Podcast einfach heute fort und schauen uns an, so was im Heimnetzwerk so tatsächlich abläuft und was man da mit was für Technik man da so in Berührung kommt oder kommen kann. Das geht unten auf den untersten zwei Schichten des Netzwerkschichtenmodells los. Also diese Folge 5 ist auf jeden Fall Voraussetzung für heute. Layer 1 und 2 ist die Ebene, auf der tatsächlich physikalisch eine Verbindung hergestellt wird. Also wo ein bestimmtes Medium dafür geeignet ist, elektrische Impulse oder halt im allgemeinsten Fall Datenimpulse irgendeiner Form zu übertragen. Und dann auf diese Art und Weise, ja, auf Layer 1 findet dann einfach nur so eine Übertragung statt, und auf Layer 2 sind dann die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, um da auch zum Beispiel eine Fehlerkorrektur oder zumindest Fehlervermeidung vorzunehmen, damit das Ganze irgendwie ein sinnvoll nutzbares Medium ist und da irgendwie auf der anderen Seite nicht ständig nur Quatsch rausfällt, wenn irgendwo so ein Teilchen kosmischer Strahlung durch die Gegend fliegt oder andere Sachen oder die Mikrowelle, die neben dem Router steht.
Ja, das ist auch sehr lustig, ja.
Naja, das ist, und das greift jetzt natürlich in das Kabellos-Ding vor. Das ist ja tatsächlich so, dass Mikrowellenofen und WLAN, zumindest das traditionelle WLAN, auf derselben Frequenz laufen, nämlich 2,4 Gigahertz. Der Mikrowellenofen verwendet das halt, weil das halt gerade die Wellenlänge für Mikrowellen ist, die halt tatsächlich, also für Mikrowellen im Sinne der Strahlung, nicht im Sinne des Gerätes, die tatsächlich in der Lage sind, halt Wassermoleküle anzuregen, dass die schön anfangen zu vibrieren, und damit wird dann der Teller super warm, der in dem Mikrowellenofen drin steht. Mhm. Und 2,4 Gigahertz allerdings halt auch das entsprechende Frequenzband, was traditionellerweise im WLAN verwendet wird. Das hat dann auch mitunter schon dazu geführt, dass irgendwie manche Häuser sich gewundert haben, warum eigentlich irgendwie hier kein WLAN funktioniert, bis dann die Bundesnetzagentur vorbeigekommen ist mit den entsprechenden Gerätschaften und hat dann die eine Mikrowelle gefunden, wo die Abschirmung ein Loch hatte. sodass dann da halt nicht nur wie das bei einem normalen WLAN-Router der Fall wäre, ein paar Milliwatt an Strahlung durch die Gegend fliegen, sondern dann halt Dutzende oder 100 Watt. Also wenn man die Mikrowelle nun komplett ohne Abschirmung betreiben würde, wären es ja dann wie 600 oder 900 Watt oder sowas. Ich glaube, so viel ist dann nicht rausgekommen, weil dann hätten das die Leute gemerkt, dass ihnen einfach warm wird, während die Mikrowelle läuft. Und naja, das sind wir übrigens auch als Randbemerkung, dass diese ganze Vorstellung, dass WLAN-Strahlung in irgendeiner Form für den Körper irgendwie schädlich sein könnte, nicht wirklich einer kritischen Betrachtung standhält, weil es halt der wesentliche Effekt davon halt ist, dass halt Dinge warm werden. Also wie gesagt, es werden Wassermoleküle da angeregt, ein bisschen zu vibrieren, und Vibration auf dem atomaren Bereich ist dann halt eben, was wir als Temperatur wahrnehmen, als Wärmeenergie. Und dementsprechend quasi, sobald da so eine entsprechende 2,4 GHz Strahlung oder so auf den Körper trifft, wird halt in oberen Hautschichten, werden halt Wassermoleküle zum Wackeln angeregt, und dann ist die Sache halt durch, dann ist diese Strahlung weg. Also die kann gar nicht irgendwo eindringen, wo sie in der Lage wäre, irgendwelche Schäden anzurichten. Und auch dann sind das, glaube ich, nicht die richtigen Energiemengen, um da Molekülbindungen kaputt zu machen. Dafür braucht man schon höher energetische Strahlung wie Röntgen oder Gammastrahlung und so weiter.
Yep.
Das nur am Rande.
Okay.
Aber WLAN ist ja eh total chaotisch und schlimm, und wollen wir nicht, nee, wir werden es nachher noch besprechen, aber wir bevorzugen ja hier in diesem Haus kabelgebundene Verbindungen, deswegen fangen wir damit an. Und klassischerweise, wenn man im Heimnetzwerk unterwegs ist, ist das der Standard Ethernet. Den hatten wir tatsächlich schon mal besprochen in der Folge zur Autokonfiguration. Das war die Folge 28. Meine Intuition war richtig, ich hatte schon gedacht, das war doch 28. Ich weiß nicht, wie es hinbekommen, diese Folgennummern relativ gut zu merken, aber irgendwie klappt das.
Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie du das schaffst, dir das zu merken, ja.
Ja, es ist irgendwie Intuition halt, ne? Also wie gesagt, jetzt gerade war ich mir nicht sicher und habe jetzt gerade nochmal die Liste aufgemacht, die ich eigentlich sowieso die ganze Zeit aufhaben will und natürlich da vergessen habe. Und aber ich dachte schon so, das war doch 28 oder so. Und ja, das ist ja. Da haben wir schon mal darüber so ein bisschen gesprochen, wie sich Ethernet entwickelt hat über die Jahre, dahin, dass es mittlerweile sehr gut autokonfiguriert, also zumindest auf dieser Layer 1-2 Ebene. Man kann irgendwie, wenn man eine Menge von Ethernet-Hardware hat, irgendwie so einen Haufen Geräte und Switches und Kabel, kann man die einfach irgendwie zusammenstecken und es ruckelt sich automatisch in ein funktionierendes Netzwerk ein, zumindest halt auf dieser Ebene. Dass dann entschieden wird zum Beispiel, dass da nicht in welchen Schleifen geredet wird, dass da keine Verwirrung entsteht darüber, wo jetzt eigentlich eindeutige Pfade sind, ein bestimmtes Gerät zu erreichen und so weiter und so fort. Dieses Ethernet, wie gesagt, ist kabelgebunden, und das konkrete Kabelformat sind sogenannte Twisted-Pair-Kabel mit 8 Adern. Also wir haben da ein Kabel, wenn man eventuell mal so ein altes Netzwerkkabel hat, vielleicht hat man so eins zu Hause rumliegen, was auch schon mal kaputt gegangen ist oder sowas, dann kann man sich ja mal das auch mal angucken, das einfach mal in der Mitte aufschneiden und dann die ganzen Isolierungen da entfernen, und dann wird man wahrscheinlich einige Ebenen auszupacken haben, je nachdem, was für eine Qualität von Kabel das ist. Mhm. So mittlerweile der verfügbare Standard, den man so allgemein bekommt, ist ja CAT7, also Kategorie Nummer 7. So zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Ethernet, war Kategorie 5E gerade das aktuellste. Das sind so das Spektrum, was man so noch im Einsatz findet. Und die unterscheiden sich halt im Wesentlichen davon, wie viele Einwicklungen von Abstimmungen die dann um die verschiedenen Einheiten drumherum haben. Aber es sind grundsätzlich Twisted-Pair-Kabel. Also man hat diese 8 Adern drin, die dann auch entsprechend in 8 Pins im Stecker münden. Und diese 8 Adern sind dann jeweils 4 Paare, die miteinander verdrillt sind. Also nachdem sie ihre erste Schicht von Isolierung direkt um den Draht drumherum haben, sind die miteinander verdrillt, und dann kommen dann eine weitere Abstimmung eventuell um das Kabelpaar drumherum und dann eben um das ganze Bündel nochmal weitere Schirmung und natürlich dann außen nochmal eine Schicht Gummi oder Nylon und so weiter, was halt die äußere Hülle des Kabels bildet, mit der man so im normalen Zuge der Heimverkabelung interagiert, wo dann die entsprechende Feuchtigkeitsabweisung und so weiter realisiert wird.
Richtig. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass die erste und wichtigste Abschirmung dadurch geschieht, dass diese beiden Adern verdrillt sind jeweils. Ja, also deswegen auch die Bezeichnung Twisted Pairs. Diese Paare, die da verdrillt sind, die erzeugen sozusagen Magnetfelder, die sich gegenseitig aufheben, und dadurch entsteht der Hauptanteil der Schirmung. Musste ich nachlesen.
Genau. Ja, das ist halt, um Crosstalk zu vermeiden. Also genau, dass die nicht gegenseitig miteinander Probleme geben. Also dass da nicht das Signal einfach von einem Kabel von einem Draht in den nächsten Draht im selben Kabel rüber hüpfen kann und dann Verwirrung entsteht auf der Empfängerseite. Und es gibt dann halt, wie gesagt, immer weitere zunehmende Ebenen von Schirmungen. Hier ist auch in unseren Shownotes eine Grafik verlinkt, die hier bei Wikipedia vorliegt und die so ein bisschen zeigt, wie die verschiedenen Qualitätsstufen von Kabel dann verschiedene Anwendungen ermöglichen im Ethernet-Protokoll. Also man sieht hier, dass zum Beispiel CAT5E hat hier eine Schirmung, die effektiv ist bis zu einer Bandbreite von 100 MHz. Ja, bis zu einem Frequenzband von 100 MHz. Also da werden Störsignale quasi ab 0 bis 100 MHz weggeschirmt. mit bestimmten Qualitätsstufen. Bei Cat6 geht es dann bis 250 MHz hoch, bei Cat6a noch bis 500 MHz. Mir ist Cat6a, glaube ich, noch nicht selber untergekommen. Cat7 ist dann hier auf der Grafik nicht mehr drauf, wahrscheinlich war das dann zu neu dafür. Aber man kann dann so sehen halt dementsprechend, wie halt diese Schirmung mit der Zeit besser werden und auf quasi immer höhere Designanforderungen gestellt werden, darin, wie gut diese Schirmung sein muss. Und das nutzen dann die entsprechenden Standards aus. Und das sieht man ebenfalls in dieser Grafik. Hier ist dann so ein ganz kleiner Würfel vorne, der 10 Base T sagt. Und das ist so der erste Ethernet-Standard, der über Twisted Pair-Kabel geht. Das ist, was das T aussagt. Und 10 sagt 10 Megabit. Also ja, relativ unbeeindruckend nach heutigen Verhältnissen. Und das geht halt mit diesen ganz billigen alten Cat3-Kabeln, die hier sogar noch eingetragen sind, die nur bis 16 MHz Frequenzband zuverlässig abschirmen. Und dementsprechend nutzt da dieses 10 Base T auch nur bis 10 MHz tatsächliche Signale aus. Und dann bei den, je weiter man dann in den Standards hochgeht, also die neueren Ethernet-Standards nutzen dann halt entsprechend der Verfügbarkeit von besser geschirmten Kabeln dann immer mehr Frequenzband aus. Hier bei Gigabit Ethernet, also 1000 Base T, kann man hier sehen, geht das dann schon hoch bis 62,5 MHz und da werden außerdem mehrere Lanes genutzt, also über mehrere Kabeladern wird gleichzeitig übertragen, über mehrere von diesen Paaren. Und ja, dann für die höheren Standards dann entsprechend geht das noch weiter. Man kann hier also auch sehen, dass Gigabit Ethernet tatsächlich zuverlässig über die Cat5e-Kabel laufen kann, die man eventuell noch zu Hause rumliegen hat. Mit Cat6 kann man dann hier offenbar bis auf 10 Gigabit hochkommen. Und Cat7 ist dann quasi die Zukunftssicherheit, um dann selbst 40 Gigabit und so weiter abzufeiern mit einfachen Ethernet-Kabeln. Oder halt alternativ, dass man sagt, dadurch, dass halt die Schirmung noch besser ist, bei den Cat7-Kabeln kann man dann über längere Strecken das Ethernet treiben. Das ist nun grundsätzlich ein Format, was für lokale Netzwerke gedacht ist. Also es ist nicht damit gedacht, dass man mit einem einzigen Ethernet-Kabel Kilometer oder so überbrückt. Aber es gibt da durchaus Anwendungsfälle, dass man auch mal gerne mal ein 100-Meter-Kabel irgendwo verlegen möchte. Und dann ist natürlich auch ein besserer Schirmungsgrad hilfreich, damit das Signal über die Wegstrecke eben nicht noch mehr Störsignale aufsammelt. Sei es nun durch Crosstalk zwischen den Adern in dem Kabel selber drin, als auch natürlich von außen. Denn außen schwirren ja auch alle möglichen Funksignale durch die Gegend und wir wollen ja auch nicht, dass die in unser Kabel reinkommen.
Jo. Was würde passieren? Die Pakete würden einfach kaputt gehen, oder?
Da würde dann halt irgendwo eine 0 als eine 1 interpretiert werden oder eine 1 als eine 0, ne?
Dann stimmt
oder
die Prüfsumme halt im Zweifelsfall, nicht mehr.
Ja, ja, beim Crosstalk. Okay. Genau, und dann kommt es dann zu erstmal erhöhten Fehlerraten. Also wenn man natürlich einzelne Bits irgendwie geflippt werden durch solche Störsignale, dann ist das eine Sache, die auf den höheren Ebenen korrigiert werden kann. Also man kann dann, ich weiß nicht, haben wir schon mal was zu Fehlerkorrektur gemacht? Ich glaube, wir hatten noch keine Folge zu Fehlerkorrektur. Das steht seit Ewigkeiten auf der Liste, dass wir darüber reden wollen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das ein bisschen sehr technisch wird, aber also noch technischer als sonst. Aber grundsätzlich hat man auf so einen Ebenen auch oftmals Fehlerkorrektur im Einsatz, dass man also sagt, man schickt, wenn man zum Beispiel 8 Bits schicken will, man schickt nicht einfach nur 8 mal eine 1 oder eine 0 und dann hofft man, dass das halt genauso ankommt hinten, sondern halt zum Beispiel, man schickt eine Prüfsumme mit, dann könnte man zumindest mal erkennen, wo ein Fehler aufgetreten ist. Dann gibt es dann halt entsprechende mathematische Überlegungen, wie viele Bits man mitschicken muss, um wie viele Fehler erkennen zu können. Oder auch, wenn man dann entsprechende Prüfsummen-Bits mitschickt, kann man sich Strategien überlegen und Algorithmen, wie man damit auch Fehler ausgleichen kann. Das ist zum Beispiel bei dem mittlerweile antiken Datenträger CD der Fall. Wenn man eine CD sich anguckt, wie da tatsächlich die Bits abgelegt werden, dann werden für jede 8-Bit nutzbare Daten werden 14 Bits tatsächlich auf die CD raufgeschrieben. Und das heißt jetzt nicht, dass man einfach 6 beliebige Bits und so weiter wegnehmen kann, aber man kann sich dann halt mathematisch irgendwie klar machen, wie viele Fehler man damit korrigieren oder wie viele man zumindest noch erkennen kann. Und wenn man 8 Bits in 14 Bits aufbläht, dann kann man, glaube ich, schon relativ viel damit machen. Das führt dann eventuell dazu, dass das Auslesen länger dauert, wenn da die Fehlerkorrektur irgendwie greifen muss. Und ich glaube, das ist bei CDs ja tatsächlich so, dass dann irgendwie das Lesen langsamer wird, wenn da sehr viele Fehler zu korrigieren sind, durch halt einfach die Alterung des Materials, die da irgendwie einen Schaden an den kodierten Daten hervorgerufen hat oder vielleicht auch durch solche Effekte, wie dass der CD-Leser sich dabei bewegt, während das gelesen wird, was ja bei den Walkmans und sowas damals der Fall war. Kann das dann eventuell sein, dass da eine starke Fehlerkorrektur greifen muss, denn die dann die Sache ein bisschen langsamer macht. Aber es geht ja. Und sowas passiert auf Layer 2 hier durchaus auch häufig, dass halt dann zum Beispiel anstatt 8 Bits, also im einfachsten Fall kann man halt 9 Bits schicken und dann kann man sagen, das 9. Bit ist einfach die Summe aus diesen 8 Bits, also ohne Übertrag. Also dass man quasi sagt, das ist halt zum Beispiel, es ist 0, wenn die Anzahl von Einsen in den 8 Bits gerade ist und es ist 1, wenn die Anzahl von Einsen in den 8 Bits ungerade ist. Und wenn dann irgendeins von diesen Bits geflickt wird, würde man halt sehen, dass dieses neunte Bit nicht mehr stimmt. Also diese Prüfsumme. Und das wäre eine ganz einfache Variante. Damit kann man zumindest einen Fehler erkennen. Man kann halt nicht mehr zwei Fehler erkennen, weil wenn zwei geflickt werden, dann stimmt die Quersumme quasi wieder. Und so kann man sich das dann halt auch überlegen mit ein bisschen mehr mathematischen Einsatz für komplexere Prüfsummenschemata, die nicht nur ein Bit verwenden, sondern mehr als nur ein Bit.
Mhm, ja.
Das ist, was da grundsätzlich abgeht. Ja, und natürlich ist dann halt die Hoffnung, dass wenn irgendwelche Störsignale sind, dass die halt zumindest nur so stark sind, dass einzelne Bits geflippt werden. Und dann kann man das entweder komplett wegkorrigieren, dann hat man gar keinen Datenverlust, sondern erreicht trotzdem die nominale Bandbreite. Oder man kann halt zumindest erkennen, dass das Signal hier irgendwie zerstört wurde. Und das ist ja auch eine Sache, die eventuell noch auf den höheren Ebenen passieren kann. Also selbst wenn auf Layer 2 ein Frame durchgeht, kann es ja sein, dass eine größere Prüfsumme auf einer höheren Ebene ist, die dann auch nicht mehr stimmt. Bis hin zur Anwendungsebene, dass man eventuell auch eine komplette Datei übertragen könnte, die mehrere Gigabyte groß ist und man sieht dann am Ende, der Hash stimmt nicht überein. Also ich verweise wieder mal auf unsere Diskussion von, wie hattest du die genannt, oder wie hieß die auf Deutsch? Streuwertfunktionen, ne?
Streuwertfunktionen,
ja. In Folge 4. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man Datenintegrität sicherstellen kann. Wir haben also unser Twisted Pair. Das ist auch nur eine von den möglichen Formen, wie dieses Ethernet sich darstellen kann als tatsächliches Übertragungsmedium. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Ethernet über Glasfaser zu übertragen. Das ist dann eher im Rechenzentrum zu finden. Das ist dann auch insbesondere bei den größeren Geschwindigkeiten relevant, weil eben halt diese Schirmung ja irgendwann halt einfach immer mehr Anforderungen stellt an das Kabel und eventuell auch gar nicht mehr ökonomisch darstellbar ist. Und wenn man halt irgendwie ein Kabel machen müsste, was wahnwitzig, irrwitzig viele Ebenen an Abschirmungen und so weiter hat, dann ist es zum Ende einfacher zu sagen, wir nehmen jetzt halt eine Glasfaser. Da müssen wir nur dafür sorgen, dass die Abschirmung drumherum blickdicht ist, weil es nicht mehr darauf basiert, dass irgendwelche elektromagnetischen Signale abgeschirmt werden, sondern es geht nur darum, dass halt kein Licht draußen reinkommt und das kann man sehr viel einfacher realisieren. Dann hat man also so eine Glasfaser, ja, ist natürlich so ein bisschen delikat, muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht durch zu starkes Biegen und sowas kaputt macht. Deswegen findet man die im Heimbereich eher nicht so, beziehungsweise wenn man hier eventuell so einen Kabelanschluss hat, dann hat man vielleicht ein kleines Stück Kabel, was noch in das Kabelmodem reinläuft, beziehungsweise in den Kabelrouter. Aber ansonsten hat man das nicht großflächig in Wohnungen verlegt, einfach weil das halt ein sehr delikates Format ist, während so ein metalldrahtbasiertes Kabel doch ein bisschen flexibler ist im Wortsinne. Und dann hat man das auf der Basis von Glasfasern im Rechenzentrum Server miteinander verbunden und die stecken dann in sogenannten SFP-Modulen drin. Das ist ja auch, wenn man sich das mal angucken will, das ist so verlinkt. Das ist dann quasi ein bisschen anders als die Modularstecker, die man so an Ethernet kennt. Also bei einem Twisted Pair, ja, ich sag schon bei Ethernet, bei Twisted Pair ist ja alles Ethernet hier. Bei so einem normalen Twisted Pair-Kabel, halt basierend auf Metalldrähten, steckt man dann so einen Modularstecker ran, beziehungsweise der ist im Zweifelsfall bei einem im Handel erhältlichen Kabel einfach vorkonfektioniert und schon dran. Aber da kann man das Kabel im Prinzip auf eine beliebige Länge zuschneiden und dann fädelt man die ganzen Drähte auseinander und sortiert die in einen entsprechenden Stecker ein und dann wird der mit einer entsprechenden Crimpzange zugequetscht, dass das da halt schön ordentlich mechanisch gesichert ist und dann hat man damit sein Kabel in die gewünschte Länge konfektioniert und hat dann eben diesen Stecker, den man dann in das Gerät reinstecken kann, in den PC, in den Switch, in den Router, in dem was auch immer. Und bei dem Glasfaser ist es ja auch ein bisschen ähnlich, nur da ist es ein anderes Format. Da ist es nicht diese RJ45-Stecker, die man so kennt von Ethernet zu Hause, sondern das sind ja etwas größere Module, die auch ihre eigenen Chips enthalten können für das Empfangen dieses Glasfasersignals und die Umsetzung in das, was dann am Ende der angeschlossene Server oder Switch gerne haben möchte.
Okay, ja.
Das ist Ethernet, ja, wie gesagt. Man könnte grundsätzlich, wenn man das will, auch sich Ethernet-Kabel einfach von der Rolle kaufen. Man müsste auch nicht sagen, ich gehe jetzt los und kaufe irgendwie 10 Kabel zu 5 Metern und irgendwie 5 Kabel zu 1 Meter und was nicht alles, sondern man kann sich einfach eine große Rolle davon kaufen. Das findet im Hausinstallationsbereich auch durchaus Anwendung. Das ist ja so eine Sache, die mich maßlos verwirrt oder die mich ratlos zurücklässt, dass das beim Hausbau nicht viel mehr Berücksichtigung findet. Also wenn man, das ist jetzt hier unsere Empfehlung, die wir da mal aussprechen, wenn man irgendwie Hausbau betreibt oder einen signifikanten Umbau oder sowas und zum Beispiel gerade dabei ist, elektrische Anschlüsse zu verlegen, also halt, wie man das so kennt, unter Putz, man macht mal die ganze Elektrik neu, setzt Steckdosen und so weiter, dann sollte man eigentlich die Gelegenheit gleich nutzen und diese Cat7-Kabel auch mit überall durchziehen, wo überall Steckdosen hinkommen. Zum Beispiel mein Bruder hat das gemacht, als er sein Haus gebaut hat. Da ist einfach in jedem Raum mindestens eine entsprechende Steckdose, wo halt nicht Strom rausfällt, sondern halt einfach so ein Ethernet-Anschluss gesetzt ist und man damit normalen Twisted-Pair-Kabel rangehen kann. Und die laufen dann alle im Hauswirtschaftsraum zusammen. Da ist dann ein Patchfeld, wo die alle an einem Switch hängen zusammen. Und Das heißt dann halt, mein Bruder hat jetzt halt die Konsequenz, dass er sich nicht mit WLAN-Signalstärken rumärgern muss. Egal, wo irgendwie Netzwerk erforderlich ist, gibt es eine Buchse, zumindest im selben Raum, wo man ran kann. Und dann kann man sich dann halt entscheiden, ob man da mit einem WLAN-Access-Point arbeiten will oder ob man die Geräte direkt anschließt. Und das ist natürlich so eine Sache, sozusagen, ja, aber warum brauche ich denn in der Küche eine Ethernet-Buchse? Aber ja, das war dann, ich glaube, das war noch sogar noch, bevor es dann so Smart-Kühlschränke und sowas gab. Ich meine, man kann von Smart-Kühlschränken halten, was man will. Und ich halte da nicht allzu viel davon. Aber wenn man jetzt so ein Gerät sich anschafft, dann wäre es natürlich auch cool zu sagen, hier ist so eine Steckdose dafür, wir können einfach das Kabel anstecken. Und wie gesagt, müssen uns halt nicht mehr drum ärgern, das Ding irgendwie ins WLAN reinzuwirken, in irgendeiner Form. Ethernet hat halt diese schöne Eigenschaft, dass man die Sachen einfach aneinander stecken, es funktioniert und man muss nicht irgendwelche Passwörter und so einen Mist eingeben.
Ja, ich habe jetzt nur gerade nochmal einen Link in die Notizen gepackt. Müssen wir nachher nochmal sortieren, wie wir das hübsch machen. Das Schlagwort ist hier Keystone-Modul. Also Keystone-Module sind sozusagen die Wandauslässe. Für alle möglichen Kabel können das sein. Und es gibt da eben auch spezielle Wandauslässe für eben Ethernet-Kabel. Das gibt es sowohl im Glasfaser als auch im Twisted-Pair-Kabelbereich. Und das ist das, was man sich da eigentlich einbauen lassen möchte. Oder selbst einbaut.
Also das ist halt das Äquivalent zu dem Modularstecker, was ich schon so erwähnt hatte. Wie gesagt, man kann sich halt Ethernet-Kabel von der Rolle kaufen und natürlich einerseits halt zum Beispiel, um das halt unter Putz zu verlegen, wie wir es jetzt hier gerade beschrieben haben, oder halt einfach, um sich Kabel in der gewünschten Länge zu konfektionieren. Das ist zum Beispiel im Rechenzentrumsbereich auch durchaus nicht unüblich. Da hat man sowieso alles vollgestopft mit Rechentechnik und dann ist es eventuell auch sinnvoll, dass man die Kabel in die richtigen Zentimeterlängen konfektioniert, damit da nicht irgendwelche Schlaufen rumhängen, weil man eventuell eine Distanz von 65 Zentimeter zu überbrücken hatte und dann halt nur das 1-Meter-Kabel als Möglichkeit hat, weil 50 Zentimeter zu kurz sind. Und dann schlackert da halt 35 Zentimeter ungenutzt rum. Und das ist dann für ein Kabel vielleicht ganz okay. Ich meine, hinter meinem Schreibtisch sieht das halt genau so aus. Aber wenn man halt ein entsprechendes Rack hat, also einen entsprechenden Serverschrank mit 20, 25 Servern übereinander und dann schlabbern da halt überall die Kabel rum, dann ist das halt eventuell ein größeres Problem, was die Organisation angeht, wenn man dann irgendwann mal in einzelne Buchsen ran will und dann da sich durch seinen Kabelwust, durch seinen Kabelsalat durchmehren hin muss. Und dann hat man eben diese Modularstecker, also dass man, wie gesagt, das Kabel von der Rolle hat, das schneidet man sich auf die gewünschte Länge zu, dann macht man an den beiden Enden jeweils die Isolierung ein Stückchen ab, die Abschirmung und hat dann einen Stecker, in dem man die entsprechende Drähte reinfädeln kann und dann wird das zusammengekrimmt und ist dann halt vergleichbar mit einem Stecker, wie man es an einem vorkonfektionierten Kabel in der festen Länge vorfinden würde.
Genau, bitte macht das nicht einfach so, sondern guckt vorher ein YouTube-Video an oder lasst euch das von jemandem erklären, der Ahnung hat. Man kann da durchaus Dinge falsch machen, was dann zu Fehlern führt, sodass dann die Geschwindigkeit drastisch reduziert werden kann.
Ja, also man muss halt darauf achten, wenn man das krimmt, dass man eben nicht Fehlstellen in die Isolierung einfügt, wo dann eben die ganzen Störsignale von außen reindringen können. Das hat ja einen Grund, dass die Abstimmung drumherum ist.
Richtig, also auch dass der Stecker richtig aufgelegt wird, ist auch wichtig. Da muss man sich mal angucken, wie das geht vorher. Aber das ist alles machbar auf jeden Fall.
Ja, machbar ist vieles. Wir hatten auch schon mindestens einmal auf den Datenspuren einen Workshop zum Thema Netzwerkkabel krimpen.
Ja, ganz genau.
Genau, natürlich reicht es nicht, wenn wir einfach nur Kabel durch die Gegend verlegen. Die müssen noch mit irgendwas verbunden sein. Und wenn ich ein Kabel halt nehme, dann kann ich jetzt im einfachsten Fall natürlich zwei Rechner direkt verbinden. Aber im allgemeinen Fall will ich ja mehr als zwei Geräte verbinden. Also wenn ich hier einfach nur gucke, was ich in meinem Haus alles an Geräten verbunden habe. Ich habe hier so einen Heimserver stehen, also einen kleinen, kompakten, stromsparenden PC, der ständig durchläuft. Der diverse hochverfügbare Dienste anbietet quasi. Ich habe dann hier meinen Desktop-PC, der natürlich auch per Ethernet dran ist. Das sind schon mal zwei Geräte, die am Router dran sein müssen. Ich habe dann als drittes hier meine Spielekonsole, die Nintendo Switch, über einen USB-C auf Ethernet-Adapter angeschlossen an der Dockingstation. Das sind dann schon drei. Dann habe ich, der WLAN-AP hängt da auch dran. Das ist dann das vierte Gerät. Also man sieht schon, man kommt wahrscheinlich mit einer Direktverbindung von zwischen zwei Geräten nicht so ganz aus. Und das entspricht auch nicht so der Vorstellung von Netzwerk. Man will ja irgendwie ganz viele verschiedene Systeme miteinander verbinden. Das heißt, man braucht dann dazwischen einen Switch. Ja, also halt ein was wäre dann eigentlich eine gute Übersetzung für Switch? Das ist dann einfach so ein feststehender Begriff.
Ein Umschalter, also
quasi
eine Vermittlungsstelle ist das ja eigentlich.
Vermittlungsstelle, ne? Also es verhält sich halt letztendlich wie eine Verteilerdose, so ein bisschen.
Ja.
Nur auf Layer 2, insbesondere bei Ethernet, ist es nicht so, wie man das von einer normalen Verteilerdose kennt, dass es eine Seite gibt, wo das Signal reinkommt, also wo der Strom irgendwie aus dem Stromnetz kommt und dann die ganz vielen Anschlüsse für die Verbraucher, also wo es eine Asymmetrie gibt zwischen irgendwie einem Eingang und mehreren Ausgängen, sondern halt beim Netzwerk ist es ja möglich, dass grundsätzlich alle Seiten miteinander kommunizieren, und bei Ethernet-Switches dementsprechend ist es halt wirklich so, dass alle Anschlüsse, also alle Ports, gleichberechtigt sind erstmal. Zumindest halt, was die Ethernet-Perspektive angeht, also Layer 1 und 2. Das ist ja eben genau das, was wir in der Autokonfigurationsfolge besprochen hatten, Folge 28, dass eben sobald irgendwie auch mehrere Switches und so weiter miteinander zusammengesteckt sind und da halt verschiedene Klienten, also verschiedene Endgeräte da dranhängen über Ethernet-Kabel, dass dann die Switches automatisch rausbekommen, wie jetzt eine mögliche gültige Netzwerkstruktur aussieht, dass jeder mit jedem reden kann. Ohne dass es da zu irgendwelchen Schleifen kommt, in denen dann Pakete endlos im Limbo hin und her pendeln. Das ist dann erstmal, was ein Switch ist. Damit, also indem man verschiedene Geräte an ein oder mehrere Switches ranhängt, die alle miteinander verbunden sind, spannt man ein Layer-2-Netzwerk auf. Und wenn man dann auf Layer 3 und 4 hochgehen will, braucht man dann noch einen Router. Denn das Internet hat ja im Namen drin stecken, dass es eine Struktur ist, die zwischen verschiedenen Netzen vermittelt, deswegen halt Inter und Net. Und diese verschiedenen Layer-2-Netzwerke sind dann miteinander verbunden durch Router, wo dann ein Umsetzen von Paketen auch zum Beispiel zwischen verschiedenen physischen Übertragungswegen stattfinden kann. Das ist dann, was ein Router ist. Klassischerweise am Heimnetzwerk hat man halt einen Router, der an der einen Seite dranhängt an dem großen, weiten Internet, das, was auch immer der Internetdiensteanbieter einem gibt. Sei es nun eine Telefonbuchse im Fall von DSL, sei es eine Kabelbuchse im Fall von Kabel-Ethernet oder sei es eventuell auch eine LTE-Signal mit SIM-Karte im Falle von solchen LTE-Hotspots. Die sind dann auch Router, wo auf der einen Seite das LTE, das große weite Internet ist und auf der anderen Seite halt lokal das WLAN-Netzwerk aufgespannt wird, also das Wireless-Lokal-Netzwerk.
Jo.
Damit sind wir auch im Prinzip schon bei dem Thema kabellos, denn natürlich, das ist die Technologie, die heute am meisten verbreitet ist, und man kommt ja auch so ein bisschen nicht ganz dran vorbei in Zeiten, in denen die meistverbreiteten elektronischen Geräte, mit denen die Menschen so alltäglich interagieren, eben Smartphones und Tablets sind. Also ich sehe jetzt hier an meinem Tablet oder meinem Smartphone keinen Ethernet-Stecker dran. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich über den USB-Port am Telefon könnte ich noch eine, wie gesagt, eine USB-Netzwerkkarte anstecken und dann da tatsächlich ein Netzwerkkabel ranhängen, aber es ist ja doch eher unüblich, weil das dem geplanten Einsatzzweck eines Telefons ein bisschen entgegensteht, das hier mit einem Kabel anzuketten.
Ja, im Prinzip
ich
meine, richtig.
Ich könnte mir jetzt natürlich so ein 20 Meter langes Ethernet-Kabel holen, dann kann ich damit durch die ganze Wohnung laufen, aber naja,
aber mal
man will ja
irgendwie
nicht doch WLAN.
Würde mich aber mal interessieren, hast du einen USB-C-Stecker unten an deinem Telefon dran? Oder
an dem Telefon tatsächlich ist Lightning, weil
verstehe. Halt, ne? Ja. Aber USB-C ist ja tatsächlich auch so spezifiziert, dass man da Ethernet drüber machen kann. Ist ja vielleicht ja,
auch
für manche.
USB. Also USB-A auch schon.
Ja, okay, richtig. Aber das USB-C hat natürlich auch dann wirklich nennenswerte Geschwindigkeiten mittlerweile. Wäre natürlich mal eine interessante Frage, ob man so bestimmte Sachen vielleicht dann doch mal mit einem Kabel abfeiert. Naja, okay.
Also es ist eine Sache, über die man nachdenken kann, wenn man einen schlechten WLAN-Router oder Access Point zur Verfügung hat und jetzt zum Beispiel irgendwie ein größeres Backup machen möchte oder ein Restore oder sowas, dass man das dann mal temporär ranhängt, ne? Für so eine. Ich meine, das mache ich mit meinem Notebook ja durchaus auch. Wenn ich irgendwie große Datenmengen zu transferieren habe, dann hänge ich das Ding auch mal ans Kabelnetzwerk ran, wobei ich das Notebook normalerweise halt tatsächlich auch übers WLAN verwende, einfach der Bequemlichkeit wegen, dass ich dann eben nicht an einen bestimmten Ort hier gebunden bin. Aber ich kann auch sagen, ich habe auf jeden Fall hier immer angesteckte Netzwerkkabel mit einem losen Ende rumzuliegen, für den Fall, dass auch zum Beispiel Besucher kommen, die gerne sich daran stecken möchten und so weiter. Oder halt, ja, eben halt für solche Fälle, dass ich mal hier ein Gerät habe, was mal größere Datenmengen übertragen muss und das WLAN stellt sich mal als temperamentvoll raus.
Genau.
Genau, wenn wir im kabellosen Bereich also jetzt komplett angekommen sind, stellt sich also die Frage, okay, Ethernet geht nicht, was machen wir stattdessen auf Layer 1 und 2? Und dann ist die Antwort eben im Heimumfeld, zumindest was tatsächlich Netzwerkverkehr angeht, eben Wi-Fi oder auch WLAN. Also ich glaube, der offizielle Name ist WLAN. Wi-Fi ist so ein Markenbegriff, der dann wie für so bestimmte Zertifizierung steht. Also da muss man dann halt bestimmte Teile des WLAN-Standards implementieren, um dann so ein Wi-Fi-Icon verwenden zu dürfen auf der Produktverpackung und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann da solche Marketingbegriffe wie Wi-Fi 5 oder Wi-Fi 6, was für entsprechende Geschwindigkeitsklassen von WLAN steht, also für bestimmte Generationen dieser WLAN-Unterstandards. Das ist hier alles, stimmt, bei Ethernet hatte ich das vorhin gar nicht gesagt. Ethernet ist alles nach Standard der IEEE, was ist ein IEEE ausgeschrieben? Das ist nicht die IETF, die wir sonst immer referenzieren, das ist das Institut der Elektriker und Elektronikingenieure.
Ja, genau, richtig.
Nee, international tatsächlich nicht.
Ja, aber dann war es Institut.
Institute of Electrical and Electronics Engineers. Und ja, die machen, so wie die IETF diese ganzen Internetstandards macht, die so ab Layer 3 losgehen, so macht die IEEE, also halt, Englisch sagt man das IEEE, also wie I und dreimal E, weil IEEE klingt so ein bisschen blöde. Die IEEE macht dann eher so die Standards auf Layer 1 und 2, unter anderem der IEEE Standard Gruppe 802.3 ist Ethernet und 802.11 ist WLAN. Und da sind wir eben jetzt drin. Man sieht das dann eventuell auch so auf den Packungen draufstehen, welche Substandards davon implementiert sind. Die werden dann, ich will jetzt schon sagen, durchnummeriert, aber die werden durchbuchstabiert. Es fing dann halt an, ganz am Anfang mit 802.11a. Das war die allererste Generation von WLAN. Dann kam die zweite Generation von WLAN, die hieß dann B. Dann gab es dann so ein paar Add-ons quasi, also so weitere Unterfunktionen, die man dann noch dazu implementieren konnte, sodass dann der dritte große WLAN-Standard dann G ist. Also der Buchstabe G wie was ist das im Buchstabieralphabet? Gerda oder Günther oder irgendwie sowas?
Ich weiß es nicht.
Ich sag mal G wie Günther.
Ich glaube Gustav ist es tatsächlich.
Gustav, gut. Dann auch das. Die vierte Generation von WLAN, das ist dann auch wiederum, da sind ein paar andere Standards gekommen, also H, I, J, K, L, M sind dann wieder so extra Funktionen, die dann noch da drauf implementiert werden können, so extra Verfahren und Protokolle und so weiter. Der vierte große Standard war dann N wie Nathan. Das weiß ich tatsächlich, dass man heutzutage nicht mehr Nordpol sagt. Das war eine Änderung des Buchstabieralphabets durch die Nazis damals. Die haben alle jüdischen Namen entfernt und durch andere Begriffe ersetzt. Deswegen hieß es dann seit damals N wie Nordpol. Heutzutage wird für die offizielle Verwendung werden wieder die älteren Begriffe genommen in Teilen. Deswegen in dem Fall N wie Nathan.
Mhm, okay.
Und dann irgendwann war dann wieder das Problem, was man so von Excel-Spalten kennt, dann sind dann die Buchstaben ausgegangen. Man musste dann halt weitermachen, indem man nach Z wieder anfängt mit AA und AB. Und dementsprechend ist der fünfte Standard, also was heutzutage so als Wi-Fi 5 nach Marketingnamen bezeichnet wird, ist dann AC. Und ich glaube, der sechste ist AX, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber soweit bin ich gar nicht der Sache gefolgt. Also ich hatte noch so mitbekommen, irgendwie Wi-Fi 5 ist jetzt so eine Sache, dieses AC, aber viel mehr brauche ich auch persönlich eigentlich gar nicht, weil dann sind wir so in dem Bereich, wo an und für sich auch schon mehr als Gigabit übertragen werden kann. Und ich meine, im normalen Betrieb komme ich mit Gigabit ganz gut aus, würde ich mal sagen.
Ja, bis jetzt ist das so, ja.
Ich stelle durchaus fest, was ich hier durch meinen WLAN-Access Point durchbekomme, ist dann doch irgendwie weniger, als was da irgendwie auf dem Sticker draufsteht. Das hängt natürlich sehr viel von lokalen Gegebenheiten ab und das ist ja, was ich eben schon gerade an WLAN kritisiert hatte, dass das halt sehr stark davon abhängt, was für eine konkrete Signalstärke man rausbekommt am Ende. Und ein großer Teil davon ist eben, dass die möglichen Frequenzen für WLAN begrenzt sind. Frequenzbänder sind ja eine Sache, die reguliert sind. Man kann nicht einfach hier einen Sender aufstellen, anfangen jetzt auf irgendeiner beliebigen Frequenz irgendwie Signale durch den Äther zu ballern. Schon einmal deswegen, weil das eben auch gesundheitliche Konsequenzen haben kann. Also wenn man jetzt irgendwie Röntgenstrahlen oder sowas in die Gegend schicken wollte, da wird sich dann relativ schnell herausstellen, dass das sehr viele Leute überhaupt nicht lustig finden. Ja. Wenn man das nicht ordentlich reguliert und zertifiziert und vielleicht auch dann nicht. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt das Problem mit, wenn ich mir einen riesigen Röntgenstrahler einfach irgendwie auf einen öffentlichen Platz richten würde, wäre, glaube ich, nicht, dass dann irgendein Zertifizierungssymbol fehlt, sondern das ist halt eher, dass ich den Leuten alle Krebs gräbe gerade. Aber das ist so eine Sache und natürlich ist halt im Prinzip jeder Funksender, der irgendwie auf einem Band funkt, ist halt quasi ein Störsender für alle anderen, die ebenfalls auf diesem Band funken wollen, sofern das nicht sehr kontrolliert abläuft, die ganze Sache. Also wenn ich ja zum Beispiel irgendwie UKW-Radio irgendwie aussende mit einer entsprechenden Signalstärke, würde das halt einfach die entsprechenden existierenden UKW-Sender ja stören und übersenden quasi. Deswegen ist das zumindest in den entsprechenden Energieklassen, wo das auch tatsächlich eine größere Reichweite haben kann, nicht erlaubt. Für WLAN sind Frequenzbänder abgestellt worden, die halt auch nur dafür zu verwenden sind. Und das sind, wie gesagt, das ebenfalls schon erwähnte 2,4 Gigahertz Band. Und als sich dann herausgestellt hat, dass dieses Band nicht ausreichend ist für die Menge von WLANs, die wir heute so aufhaben überall, wurde dann auch noch das 5 Gigahertz Band allokiert und dieses auch mit einer entsprechend größeren Menge von Kanälen. Kanäle in dem Zusammenhang heißt natürlich, wenn ich jetzt sage 2,4 Gigahertz Band, dann ist das nur eine von diesen Frequenzen, aber Band heißt halt eben ein ganzes Spektrum von möglichen Frequenzen, die nebeneinander liegen und so ähnlich, sich physikalisch ähnlich verhalten. Und auf diesen Bändern werden dann bestimmte Kanäle eingruppiert mit entsprechenden Frequenzabständen. Bei dem 2,4 Gigahertz Band, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau, was die tatsächlichen Abstände sind in Form von wie viele Megahertz dazwischen liegen, aber es sind insgesamt 13 Kanäle. Und die Annahme ist dann halt eben, dass diese Frequenzabstände groß genug sind, dass wenn jemand auf Kanal 1 funkt, dass dann eine gleichzeitige Sendung auf Kanal 2 davon nicht gestört wird und halt analog immer so weiter. Das Problem ist dann natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat 13 Kanäle und dementsprechend können 13 WLAN-Netzwerke nebeneinander existieren, ohne sich zu stören. Und dann kann man einfach mal irgendwie in die WLAN-Liste vom Telefon gucken, was das hier so gefunden hat. Und in so einem Mietshaus mit mehreren Parteien, wie das bei mir der Fall ist, wird das dann für wahrscheinlich mehr als nur 13 WLANs sein. Da findet also in irgendeiner Form auch wieder ein Crosstalk statt, was wir ja gerade beim Kabel unter größten Schmerzen wie vermieden haben, durch irgendwie zig Lagen von Metall, die da umgewickelt sind. Bei WLAN ist das also auf gewisse Weise unausweichlich. Das Problem ist dann in der Praxis natürlich nicht ganz so schlimm deswegen, weil im Zweifelsfall der nächste WLAN-Router, der auf demselben Kanal funkt, irgendwie 5 Wohnungen weiter ist und dementsprechend das Signal über eine größere Distanz kommt, durch mehr Wände abgeschirmt wird und dann eben mit geringerer Signalstärke ankommt. Aber ja, es kann natürlich nun auch passieren, wenn zum Beispiel die Leute ihre Kanäle nicht sorgfältig wählen, dass dann eben 2 Wohnungen direkt nebeneinander den gleichen Kanal verwenden und dementsprechend die Signale sich ständig übereinander quatschen und dann halt für alle Leute die Benutzererfahrung halt Mist ist, weil ständig nur Fehlerkorrektur passiert und ständig Pakete verworfen werden müssen, die gerade schon wieder kaputt angekommen sind, weil da das andere Netzwerk gleichzeitig rübergefunkt hat. Das ist natürlich dann ein Problem. Bei 5 GHz ist das ein weniger großes Problem, weil es einfach mehr Kanäle gibt und unter der Annahme, dass sich jetzt diese WLAN-Access Points oder so einfach zufällig einen Kanal wählen, was ja wahrscheinlich bei den meisten Leuten irgendeiner Form der Fall sein wird. Die meisten Leute haben keine konkrete, bewusste Auswahl darüber getroffen, welchen Kanal sie wählen. Ist dann einfach die Wahrscheinlichkeit geringer, dass 2 WLANs, die nebeneinander stehen, sich gegenseitig reinfunken, sondern ist es dann, wie gesagt, eher, dass man denselben Kanal wählt wie jemand 3 Hausnummern weiter oder wie 5 Etagen weiter und da ist dann einfach durch die Schirmung der verschiedenen Wände das Problem nicht ganz so groß oder halt durch den blanken Abstand.
Ja gut, es ist halt immer eine Glückssache. Naja, so ist es halt.
Also das ist vielleicht so der ganz praktische Hinweis, wenn man irgendwie beim WLAN sehr schlechte Signalraten sieht. Mal gucken, es gibt zum Beispiel auch so Apps, ich weiß jetzt nicht, wie es bei iOS aussieht, aber zumindest unter Android hatte ich mal so eine App, wo man WLAN-Signalstärken sich anzeigen lassen kann. Also wo man dann sieht, irgendwie auf Kanal 1 wird viel gefunkt und auf Kanal 7 und auf Kanal 12 und dann konnte man dementsprechend entscheiden, okay, ich versuche mich jetzt möglichst in eine Lücke zwischen diesen Parteien reinzusetzen und wenn jetzt 1 und 7 belegt sind, dann gehe ich mal auf die 4 und da sollte dann möglichst wenig Störfunk irgendwie sein. Und das ist eine Sache, die man sich überlegen kann oder eventuell hat auch der WLAN-Router, mit dem man zu tun hat, einfach eine Möglichkeit, sowas in irgendeiner Form selber zu kompensieren, dass er vielleicht irgendwie sehen kann, hier mein Frequenzband ist irgendwie gerade total belegt, macht dann vielleicht selber so eine Messung und kommt dementsprechend auf die Idee, sich auf ein anderes Band zu setzen. Wenn wir ebenfalls beim WLAN sind, können wir noch eine Begriffsklärung machen, denn ja, ich hatte eben schon gerade eingeführt bei Ethernet die Unterscheidung zwischen Switch und Router, dass halt ein Switch nur innerhalb eines Netzwerks agiert und ein Router die Verbindung zwischen mehreren Netzwerken herstellt, also wie zum Beispiel mit so einem Mobil-Hotspot eben die Verbindung zwischen dem LTE-Netzwerk des Telefonnetzbetreibers und dem lokalen WLAN, was dann ein anderes Netzwerk aus Layer 3-Sicht ist, also auch mit eventuell privaten IP-Adressen auf der anderen Seite, dazu kommen wir dann gleich noch. Und dieser Begriff Router existiert dann dementsprechend bei WLAN ja eben ganz genauso, ich habe ihn gerade schon bei WLAN verwendet. Bei WLAN gibt es auch so etwas wie Switches, das nennt sich dann nicht Switch, sondern Access Point, also Zugriffspunkt. Und wenn man einen WLAN-Access Point als Gerät hat, das ist auch tatsächlich hier meine Lösung, wie ich mein WLAN hier gestaltet habe. Ich habe einen einzigen WLAN-Access Point hier hängen im Wohnzimmer. Und das Ding verhält sich halt in dem Sinne wie ein Switch, dass auf der einen Seite da ein LAN-Stecker drin steckt, also Ethernet. Und aus Sicht von allen Teilnehmern an diesem Netzwerk ist das für die einfach ein großes Layer-2-Netzwerk. Also dadurch, dass es auch von der IEEE beides ist, wie gesagt, die Standardgruppen 802.3 und 802.11, ist da hinreichende Kompatibilität dazwischen gegeben, dass so ein Access Point einfach sagen kann, ja, hier die eine Seite ist halt einfach ein Ethernet-Stecker und die andere Seite sind halt einfach bestimmte Geräte, die mit dem WLAN verbunden sind. Also aus Sicht des WLAN-Access Points gibt es halt in diesem WLAN-Netzwerk dann so und so viele, ja quasi auch Ports, also so und so viele Geräte, die sich da verbinden können. Entsprechende Teilnehmer in diesem WLAN-Netzwerk. Ich glaube, so übliche Größen bei so einem WLAN-Router, die man im Hausgebrauch kriegt, könnte so 16 sein, vielleicht mittlerweile auch mehr, aber ich hatte schon wie so 16 gesehen. Das kann eventuell auch was sein, was mit den späteren WLAN-Standards sich dann noch erhöht hat, dass dann da mehr Stationen, wie das dann heißt, ermöglicht werden, also mehrere Teilnehmer an demselben WLAN-Netzwerk, die sich am selben WLAN-Access Point anmelden können. Aber ansonsten sieht für den Access Point ja eine von diesen WLAN-Stationen aus, genauso wie auch dieser entsprechende Ethernet-Port, der da an dem Ding dran hängt. Da ist jetzt keine strukturelle Unterscheidung wirklich drunter, nur das eine geht halt durch Twisted Pair und das andere geht halt durch Funkwellen. Und das macht die Sache für mich relativ einfach, weil ich mich dann trotzdem quasi so verhalten kann, als ob es hier nur ein einziges Netzwerk gibt, nämlich halt das kabelgebundene Netzwerk. Und aus Sicht der ganzen Geräte, die im Kabelnetzwerk hängen, erscheinen zum Beispiel mein Telefon oder mein Notebook, wenn es gerade nur im WLAN ist, auch einfach als Teilnehmer an diesem Ethernet. Das sieht für die Geräte jetzt nicht anders aus, was halt IP-Adressen und MAC-Adressen und so weiter angeht.
Ja, okay.
Wenn man natürlich so einen Plasterrouter hat, den man vom ISP bekommt, also vom Internetanbieter, dann ist das halt wirklich ein Router, weil, wie gesagt, da eben das Betreibernetz auf der anderen Seite liegt. Und wenn das dann halt ein WLAN-Router heißt, ist es dann auch meistens so, dass die LAN- und WLAN-Ports in dem Sinne gleichberechtigt sind, also dass es keinen großen technischen Unterschied macht, ob ich jetzt an einem LAN-Port dranhänge, also zumindest was die IP-Adressen und MAC-Adressen angeht, ist es ein Netzwerk. Wie gesagt, das sind natürlich den Unterschieden der Übertragungsqualität und Bandbreite und so weiter, aber abgesehen davon sind die LAN- und WLAN-Ports gleichwertig.
Okay, ja.
Also damit haben wir jetzt Layer 1 und 2 besprochen. Das ist schon, ich staune schon wieder, wie lange das alles dauert hier. Das ist schon eine Dreiviertelstunde dafür.
Ja.
Ja, es wird eine längere Folge. Wir haben schon die Layer 4 und aufwärts dann schon in die nächste Folge verschoben und das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ganz kurz zusammengefasst, wie meine persönlichen bzw. unsere persönlichen Empfehlungen: Benutzt Kabel, also Ethernet, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn ihr ein Haus baut, legt Cat7 zusammen mit den Stromkabeln. Cat7, was hattest du recherchiert? Ich glaube irgendwie 20 Euro pro Meter oder was war das?
Oh, hatte ich das recherchiert? Wenn, dann habe ich das vergessen. Nee, 20 Euro pro Meter,
glaube ich nicht. Du hattest irgendwelche war das nicht sogar 20 Euro pro 50 Meter oder sowas?
Da haben wir über Glasfaserkabel geredet.
Ach, das war Glasfaserkabel?
Das war Glasfaserkabel. Cat7-Kabel müsste deutlich günstiger sein. Ich kann das nochmal schnell recherchieren, kein Problem.
Du recherchierst das mal so lange, während ich hier weiter die Zusammenfassung gebe. Ja, wenn man schon WLAN hat, zu WLAN kann ich keine guten Empfehlungen geben, außer wenn möglich vermeiden. Also ich war durchaus mal überrascht. Ich hatte halt relativ lange einen relativ beschissenen WLAN-Access-Point und habe mich dann immer geärgert, dass ich selbst hier in meiner Zweiraumwohnung, wenn dieser Access-Point hier im Wohnzimmer steht und ich gehe dann ins Schlafzimmer und mache dann abends im Bett noch mein Doom-Scrolling, dass dann irgendwie die Verbindung mega schlecht ist, und habe dann jetzt halt mal irgendwann auf einen neueren WLAN-Access-Point umgestellt, hatte dann extra so gesucht, ich möchte irgendwas, was Gigabit Ethernet nimmt und entsprechend auch halt entsprechende Bandbreiten auf WLAN-Seite liefern kann, und ich wollte was Power over Ethernet liefert, wo man über dieses Ethernet-Twisted Pair-Kabel ebenfalls die Stromversorgung für das Gerät mitführen kann, sodass ich dann diesen AP nur ein einziges Kabel reinstecken muss. Und das Ding habe ich dann hier an die Decke gehangen, beziehungsweise gut an die Gardinenstange, so ein bisschen prekär mit Kabelbindern. Und seit ich das Ding jetzt habe, ist die Signalqualität so phänomenal viel besser, weil das, glaube ich, einfach, ja, so ein bisschen hochpreisiger, das Modell, irgendwie, ich glaube, irgendwie 70 oder 80 Euro habe ich für diesen Access Point ausgegeben. Aber, und das ist dann eher so im Kleinunternehmenssegment als im Endanwenderbereich. Aber in einen besseren Access Point investieren kann sich im Zweifelsfall tatsächlich lohnen. Ich habe jetzt auch auf der Liste, das Gerät mal mitzunehmen, wenn ich jetzt demnächst bei meinen Eltern bin in ihrem großen Gutshaus, und mal ein bisschen zu testen, wie weit eigentlich die Reichweite von dem Ding ist, wenn ich das irgendwie in die Mitte von dem Haus lege, ob ich das dann auch aus dem Garten noch erreichen kann und so weiter. Da kann ich dann, glaube ich, in der nächsten Folge drüber berichten.
Okay.
Das sollte erst, die werden wir erst aufzeichnen, wenn ich da schon war.
Also es gibt natürlich das Problem, dass ich jetzt aktuell nicht so richtig firm bin in den ganzen Bezeichnungen, aber es ist so, dass man hier 100 Meter Twisted Pair Kabel Cat7 für um die 250 Euro kaufen kann bei Konrad. Und das ist ja schon...
Ja gut, also 2,50 Euro pro Meter.
2,50 pro Meter, genau. Das ist eben, wenn man das in kürzeren Stücken kauft, kann das auch bis zu 3, teilweise 4 Euro hochgehen. Wobei ich mir jetzt aber auch nicht sicher bin, was da genau die Unterschiede sind. Hier ist zum Beispiel, da geht es auch um die Querschnitte und so weiter, ja. Also größere Querschnitte teurer, dünnere Querschnitte. Hier gibt es zum Beispiel auch mal 100 Meter Rolle für um die 80 Euro, je nachdem. Muss man sich nochmal genau informieren, aber das ist auf jeden Fall sehr gut machbar. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, ist, ich habe zum Beispiel auch so eine Krimpzange hier. Man kann das gut machen. Man sollte da keine Angst davor haben, ne? Also das ist durchaus alles zu stemmen.
Es ist halt so eine Sache, glaube ich, auch wie Löten. Ne? Man sollte, bevor man das erste Mal wie lötet, sich irgendwie damit vertraut machen, und irgendwie auch bestimmte Lötpunkte erfordern mehr Geschick als andere, aber es ist natürlich alles eine Sache, die man erlernen kann.
Ja.
Also wenn man jetzt nicht gerade, in dem Fall beim Löten, irgendwie pathologische Einschränkungen hat, dass man irgendwie ein pathologisches Zittern in der Hand hat und deswegen den Lötkolben nicht ruhig halten kann, dann ist das natürlich eine andere Sache, aber ich glaube, dann würde man auch sowieso nicht auf die Idee kommen. Ansonsten kann man das eigentlich alles erlernen. Wir haben es ja auch irgendwann mal erlernt.
Selbst wir.
Genau. Also ja gut, ich meine, Hardware ist halt so eine Sache, die geht einmal vorbei, und das sieht man an der Themenauswahl hier, dass ich eigentlich fast immer über Software rede, weil Hardware ist halt einfach nicht mein Gebiet, und ich weiß noch nicht, irgendwie jetzt damit groß anzufangen, ich glaube, das würde halt irgendwie erfordern, mich irgendwie in sehr viele Sachen gleichzeitig einzuarbeiten. Also wenn man irgendwie sich mit Elektronik befassen wollte, ja, dann müsste man irgendwie löten können. Dann müsste man aber auch zum Beispiel entsprechende Kenntnis von Bauteilen und so weiter haben oder wie man zum Beispiel eine Stromversorgung darstellt und sowas. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie so denke, wie das wäre jetzt so ein Projekt, was man machen könnte, dann fallen mir so 5 Sachen ein, die ich dann wie für erstmal recherchieren müsste. Das habe ich halt bei Software nicht so in dem Maße, weil ich halt in dem Thema Software schon drin stecke und das dann meistens halt irgendwie nur 1 oder 2 Sachen sind, die ich dafür neu recherchieren muss und nicht irgendwie 10. Deswegen bin ich noch nie so wirklich dazu gekommen, in Hardware einzusteigen und mal gucken, ob das noch passiert. Ich habe so eine Tendenz dazu, über die Zeit irgendwie Fähigkeiten aufzusammeln, also vielleicht passiert auch das nochmal irgendwann, aber das werden wir dann in Folge 300 oder so nochmal besprechen.
Ja, okay.
Ob es dann bis dahin passiert ist. Genau. Wir bleiben so lange jetzt hier beim Netzwerk. Wir haben jetzt endlich unsere Verbindung hergestellt. Irgendwie das Ethernet läuft alles und so weiter. Alle Rechner sind miteinander verbunden. Und ja, natürlich damit machen kann man nichts, weil wie gesagt, das ist ja nur ein lokales Netzwerk. Das heißt, die Dinger haben, wenn man von Ethernet insbesondere spricht, haben die Dinger MAC-Adressen, mit denen sie im Prinzip Pakete austauschen können. Also eine entsprechende quasi Geräte-Identifikationsnummer, die in das Netzwerkgerät selber schon eingebacken ist ab Werk. Und dementsprechend können Ethernet-Frames zugestellt werden. Also auf der Ebene von unserem lokalen Netzwerk läuft die Zustellung dadurch, dass auf dem Ethernet-Frame draufsteht, das kommt von MAC-Adresse XYZ zu MAC-Adresse ABC. Und dann dementsprechend kann sich der Switch halt merken, wo er welche Teilnehmer schon mal gesehen hat. Oder er kann halt so einen Broadcast-Frame rausschicken, also so eine Nachfrage in alle Richtungen, wo ist denn die folgende MAC-Adresse? Und dann, wenn dann halt eine entsprechende Antwort zurückkommt, sieht er auch so, das kam hier gerade über Port 4 bei mir rein, also werde ich das jetzt über Port 4 rausschicken, dieses entsprechende Paket, damit das dann zu dieser MAC-Adresse hinkommt. Aber das ist halt alles, was nur im lokalen Netzwerk abläuft. Das bringt mir jetzt nichts, um irgendwie Wikipedia aufzumachen oder die Tagesschau oder Google oder was auch immer. Weil gerüchteweise ist der Wikipedia-Server nicht in meinem lokalen Netzwerk. Und wenn doch, dann würde ich mir vielleicht eher Sorgen machen als alles andere. Deswegen müssen wir also auf Layer 3 auch was machen. Beziehungsweise Layer 3 und 4 sind dann eben die Ebenen für das Internetprotokoll und die darauf aufsetzenden Transportprotokolle. Ja, Layer 3 im Prinzip exklusiv das Internetprotokoll, also IP. Eben weil dort halt diese ganze Kompatibilität erforderlich ist. Das ist so, dass der eine Bottleneck quasi von diesem ganzen Protokoll so. Auf Layer 1 und 2 kann man relativ viele Methoden haben und das ist alles dann voneinander weg abstrahiert. Also es interessiert mich eigentlich nicht, ob ich irgendwie ein Stückchen des Weges mal durch einen Twisted Pair laufe und dann das nächste Stück durch WLAN und dann das nächste Stück durch irgendeine Glasfaser durch und so weiter. Das ist wahrscheinlich tatsächlich wie fast jedes Datenpaket der Welt irgendwie seinen langen Weg durch das Internet zurücklegt. Aber auf diesem Layer 3 muss es halt eigentlich alles IP sein, weil es da eben um die Gesamtzustellung von dem originalen Absender bis zum originalen Empfänger hingeht. Und dann wiederum, darüber ist dann wieder ein riesiger Protokollzoo, weil was dann in diesem IP-Paket eingepackt ist, ist ja auch wiederum dann nur für die konkrete Anwendung interessant und dementsprechend nur für die Parteien, die halt dieses entsprechende Protokoll sprechen wollen. Aber das IP-Protokoll ist ja in dem Sinne relativ zentralisiert, also zumindest diese Entscheidung darüber ist relativ zentralisiert. Ich verweise natürlich auf die Folge 56, wo wir diese konkreten Arten von Zentralisierung quasi besprochen haben. Das ist da in diesem Sinne relativ ossifiziert, dass das halt das Protokoll ist, was alle nehmen müssen. In IP werden dann Adressen vergeben. Das macht im Kontext von dem Heimnetzwerk ein sogenannter DHCP-Server in den allermeisten Fällen. DHCP, das Dynamic Host Configuration Protokoll, also das dynamische, ja, ich sage jetzt mal Host als Gerät, das dynamische Geräte-Konfigurationsprotokoll. Wenn sich also jetzt ein Gerät wie zum Beispiel ein PC oder ein Telefon in so ein LAN oder WLAN verbindet, kann es dann einfach so in die Welt rausrufen, auch wiederum mit so einem Broadcast-Paket. Hallo, ist hier irgendwo ein DHCP-Server? Ich müsste jetzt mal wissen, was Sache ist, weil eben dieses Gerät noch keine IP-Adresse hat, um tatsächlich IP reden zu können. Schickt dann also so ein ganz spezielles, magisches Paket los, was zwar ein IP-Paket ist, aber keine IP-Adresse hat, sondern nur über Ethernet-Ebene zugestellt wird oder WLAN-Ebene. Und wenn eben ein DHCP-Server in dem Netzwerk läuft, für gewöhnlicherweise ist das dann auf dem Router, den man so hat, also auf dem Plasto-Router, den man vom Internetanbieter bekommt, wenn der dann so ein Paket sieht, so eine Anfrage, kann er dann dementsprechend antworten und sagen, ach so, du bist hier die folgende MAC-Adresse, ja, wie, dich kenne ich jetzt zwar noch nicht, aber schön, dich kennenzulernen und ich habe jetzt mal hier eine IP-Adresse für dich gewürfelt. Dafür hat das Ding dann so einen entsprechenden Adressbereich, aus dem es wählen kann, was da meistens die lokalen Adressen sind, da kommen wir gleich nochmal zu. Und dann kann dann das Gerät das dann halt mitbekommen, dass da eine Antwort geschickt wird und dann sagen, ach so, ich bin jetzt hier irgendwie die 192.168.0.107, das ist ja voll interessant, dann mache ich das jetzt mal so. Und es kommen noch ein paar andere Informationen mit in so einem DHCP-Paket, insbesondere auf welcher Route man das große, weite Internet erreichen kann. Also halt im Prinzip einfach die IP-Adresse von dem Router, der die Antwort liefert in den allermeisten Fällen. Sodass dann dieses Gerät auch weiß, wenn ich jetzt irgendwie Adressen erreichen möchte, die nicht in diesem lokalen Netzwerk sind, dann muss ich die über diesen Router schicken, also als sogenannten Gateway, das Zugangstor zum großen, weiten Internet. Und der Router weiß dann halt eben, wenn er solche Pakete bekommt, dass er die dann in das andere Netzwerk übersetzen muss, also in dem Fall halt zum Beispiel in das Kabel- oder DSL-Netzwerk vom Internetanbieter, damit es dann in die große, weite Welt rausgehen kann und dann entsprechend die Antworten werden dann auch genauso dann wieder zurückgeschickt, wenn die dann irgendwann eintreffen. Und was ebenfalls in DHCP mit konfiguriert werden kann, sind DNS-Server. Für DNS verweise ich natürlich auf die Folge 18, wo wir das Ganze im Detail besprochen haben, was DNS macht. Aber ja, DNS in einem Satz ist das Protokoll, mit dem man Domainnamen wie zum Beispiel google.de oder wikipedia.de übersetzen kann in IP-Adressen, mit denen man reden kann, um diese entsprechenden Dienste zu erreichen. Und in so einem Heimnetzwerk läuft dann auf dem Router meistens auch ein sogenannter DNS-Resolver. Also er hat eine entsprechende Stelle, die dieses DNS anbietet, zumindest diese reine Adressauflösungsfunktion und die auch zum Beispiel einen Zwischenspeicher anbieten kann und solche Sachen. Das läuft damit auf diesem Router und wird dann ebenfalls mit der DHCP-Antwort mitgeliefert. Also da steht dann insgesamt drin, hallo neues Gerät, du hast jetzt folgende IP-Adresse zu verwenden, hier ist der Gateway, um das große Internet zu erreichen, hier ist der lokale DNS-Resolver, den du verwenden kannst. Und ja, das wird dann von den Geräten auch meistens einfach so übernommen. In gewissen Spezialfällen kann man sich dann eventuell noch entscheiden, dass man irgendwie andere DNS-Server verwendet oder was auch immer. Aber das ist so, wie es normalerweise abläuft, in 99% der Fälle. Bei diesem klassischen IP-Protokoll, IPv4, was immer noch in Verwendung ist, spezifiziert 1981, hat man insgesamt 4,3 Milliarden unterschiedliche IP-Adressen, also rein danach einfach, wie die Dinger formatiert sind. Ich hatte jetzt gerade schon so als Beispiel gesagt 192, 168, 0, 107. Man sieht, das sind dann so vier Blöcke von Zahlen, die jeweils von 0 bis 255 gehen können. Und dementsprechend sind das 255 hoch 4 mögliche Adressen, also etwa 4,3 Milliarden. Tatsächlich weltweit gültig sind 3,7 Milliarden, weil wir eben auch solche Sachen haben, die sich private Adressen nennen und noch ein paar andere Sachen, die für bestimmte technische Nutzung abgestellt sind. Also ja, so wie man es vielleicht irgendwie auch kennt, bei Telefonnummern hat man auch so bestimmte spezielle Telefonnummern, die halt abgestellt sind, sowas wie zum Beispiel 110 und 112 haben halt bestimmte Bedeutungen und können nicht einfach so an normale Netzteilnehmer vergeben werden, sondern bestimmte normale Netzteilnehmer verwenden dann halt bestimmte Adressblöcke, die dafür auch reserviert sind, halt für die allgemeine Verwendung und die halt auch global gültig sind. Also wenn ich jetzt beim Telefonnetz sowas sagen würde wie 911, dann ist das eine Telefonnummer, die eventuell lokal andere Bedeutungen hat. Also wenn ich in den USA 911 wähle, dann werde ich woanders rauskommen, als wenn ich das irgendwie hier bei mir zu Hause in Dresden tue. Mhm. Das ist also keine global gültige Adresse in dem Sinne, so wie das mit einer normalen Teilnehmertelefonnummer der Fall wäre. Also wenn ich hier meine Teilnehmertelefonnummer wie plus 49 17 und ich werde jetzt nicht meine ganze Telefonnummer ansagen, aber wenn ich so eine Telefonnummer, die ist halt wirklich weltweit gültig. Und von solchen weltweit gültigen Adressen in IP gibt es 3,7 Milliarden. Stellt sich ein relativ offensichtliches Problem dar, dass es mehr als 3,7 Milliarden Menschen auf der Welt gibt und definitiv mehr als 3,7 Milliarden internetfähige Geräte. Deswegen, zumindest sofern IPv4 Verwendung findet, findet das dann statt, dass stattdessen NAT verwendet wird. Oder wird es halt dadurch dargestellt, dass NAT verwendet wird, also dass ein Teilnehmernetz vom Internetanbieter nur eine einzige Adresse bekommt. Also wenn ich hier zu Hause mich irgendwie über IPv4 verbinde, dann kriegt mein Router eine einzige IPv4-Adresse, die gilt dann halt für quasi meine ganze Wohnung. Und die muss dann halt dementsprechend der Router verwenden, weil die IP-Adressen irgendwie einigermaßen eindeutig sein müssen, wo das dann halt tatsächlich hinzugestellt wird, wenn es ein Paket für diese Adresse gibt. Und alle Geräte, die im lokalen Netzwerk sind, haben Adressen aus einem privaten Adressraum, also halt eben nicht aus diesen 3,7 Milliarden, sondern aus einem Teilstück von den verbleibenden 600 Millionen Adressen. Da gibt es bestimmte Adressräume, die für private Nutzung markiert sind. Unter anderem dieser ja durchaus bekannte Block 192, 168 und dann zwei beliebige Zahlen. Und das ist eben ein privates Netzwerk. Ein anderes privates Netzwerk wäre alles, was mit 10 anfängt. 10 und dann drei beliebige Zahlen dahinter. Das sind Beispiele für private Netze, mit denen man dann IP-Adressen im lokalen Netz vergeben kann. Und wenn dann ein Gerät, was nur so eine lokale Adresse haben möchte, tatsächlich mit dem Internet reden möchte, findet dann in dem Router eine Adressübersetzung statt. Das ist eben dieses NAT. NAT heißt Network Address Translation, also Netzwerkadressübersetzung. Dass in dem Moment, wenn zum Beispiel mein Gerät hier sagt, ich will jetzt mit Wikipedia reden, guckt sich die Adresse von Wikipedia aus, das ist eine öffentlich verfügbare IP-Adresse, schickt dann ein entsprechendes Paket los mit Empfänger eben die IP-Adresse von Wikipedia und als Quelladresse, also als quasi ja, Absender, steht eben die lokale private IP-Adresse von meinem PC mit drin, also meinetwegen, hier bei mir ist es halt das 10er-Netz, also wie 10.0.0.106 zum Beispiel. Das kommt hier bei meinem Router dann an. Der Router sieht, aha, 10.00. Wenn ich das draufstehen lasse als Absender, dann weiß im großen, weiten Internet keiner mehr, wo das noch hin zurück soll, weil das halt keine global gültige Adresse ist. Dann trägt der Router stattdessen in dieses Paket seine eigene Adresse als Absender ein und merkt sich dann auch, dass halt diese Verbindung, wenn dann irgendwann die Antwort kommt, dass die Antwort nicht für ihn selber bestimmt ist, sondern eben für meinen lokalen PC im lokalen Netzwerk, macht dann die Adresseübersetzung dementsprechend wieder rückwärts und schickt dann das Antwortpaket wieder weiter, wie es soll. Für solche Punkt-zu-Punkt-Verbindungen funktioniert das ganz gut. Problem an der Sache ist halt, jede Anwendung, die mir fordert, dass man direkt den hier lokal vorhandenen Rechner mit einer öffentlichen IP-Adresse adressieren könnte, das geht dann halt nicht so ohne weiteres. Kommen wir dann nochmal gleich drauf zurück, was das dann heißt.
Ja, also
das machen wir dann beim nächsten Mal, wie wir NAT durchdringen und Port weiterleiten und sowas alles
machen. Ja, das ist genau. Das Problem ist natürlich, wenn ein Ruf von außen käme, dann wüsste der Router natürlich nicht, an wen er das weiterleitet, wenn er nicht selber vorher ein Paket weggeschickt hat.
Genau. Also das geht nur für bereits bekannte Verbindungen. Das schränkt auch NAT noch wieder so ein bisschen ein, in dem Sinne, dass der Router halt Buch führen muss darüber, welche Verbindungen gerade auf sind. Und also das kann man halt machen, wenn man halt ein paar Dutzend Verbindungen oder sowas offen hat. Wie das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit dem Browser eine Webseite aufmache, dann hat er so ein paar Dutzend Verbindungen am Laufen und das ist halt alles im Rahmen. Aber wenn ich jetzt mein Protokoll auf eine Art und Weise bauen würde, dass ich zum Beispiel tausende verschiedene Verbindungen offen haben muss, dann könnte das halt irgendwann ein Problem werden für das NAT, dass sich das der Router das nicht alles merken kann.
Ja, Clemens vom RFC-Podcast, der hat da mal in ein paar Podcasts glorioserweise gesagt, der lügt die um, die Adressen der Router.
Ich meine, man kann jetzt halt analog halt auch wahrscheinlich irgendwelche Parallelen finden, wie das dann auch im Postbetrieb oder so ähnliche Sachen passieren könnten, dass man irgendwelche Adresslabels halt umändert und das dann weiterschickt, das Paket irgendwie. Und wenn irgendwie die Rücksendung kommt, dann labelt es mal wieder zurück oder sowas. Zu NAT haben, glaube ich, Netzwerktechniker eine sehr viel stärkere Meinung als ich. Ich gucke da halt eher als Anwendungssicht drauf und denke so, naja, für die Sachen, die halt die meisten Leute machen, hinter NAT funktioniert es halt. Und dann gibt es halt die paar Sachen, die nicht funktionieren, die dann Trickserei erfordern. Da ist vielleicht halt auch meine Naivität so ein bisschen, dass ich nicht sehe, wie viel Schmerzen das dann tatsächlich macht. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge dann genauer besprechen.
Mhm. Okay.
Im Übrigen, das auch noch so als Randbemerkung, wenn man so sein Netzwerk irgendwie selber plant, diese Netzwerke, ja, ich hatte jetzt halt sowas gesagt wie zum Beispiel 192, 168 und dann zwei beliebige weitere Zahlen, ist halt so einer von diesen privaten Adressbereichen, beziehungsweise halt ein privates Netzwerk, aus dem man irgendwie schöpfen kann. Und man kann grundsätzlich auch diese Netzwerke dann immer noch mal weiter unterteilen. Also wenn man zum Beispiel ein Netzwerk hat, wie in dem Fall mit 256 hoch zwei Adressen, also 65.000, könnte man jetzt sagen, man halbiert das in zwei Hälften zu 32.000 und dann nimmt man die eine Hälfte für LAN-Geräte, die andere Hälfte für WLAN-Geräte. Das ist durchaus eine Sache, die man machen kann. Also auf die Weise kann man Netzwerke immer weiter untergliedern und feiner gliedern. Das ist dann, ja, es ist so eine Sache, die in Heimnetzwerken nicht wirklich großartige Relevanz hat, weil die sich eh meistens um einen Router drehen und danach ist dann halt alles ein einziges lokales Netzwerk. Aber wenn man ja auch schon lokal mehrere getrennte Netzwerke aufbauen will, die miteinander durch Router verbunden sind, dann wäre das dann eben, wo man ansetzt, wo man dann relativ einfach diese ganzen Strukturregeln definieren kann. Ja, wenn man sowas sagen kann wie alles, was anfängt mit 192, 168 und dann die 10, geht in die eine Richtung und alles, was mit der, was dann statt der 10 die 11 hat, geht in die andere Richtung und so weiter. Das ist, wie man quasi auf der großen Struktur des Internets Netzwerke miteinander verbindet und Pakete effizient durch die Gegend schaufelt, ohne sich dann zum Beispiel die ganzen aktiven Verbindungen merken zu müssen.
Ja, ich meine, es gibt natürlich Unternehmen zum Beispiel, wo das eventuell mal eintreten könnte, oder Hackspaces oder größere Hausgemeinschaften oder was. Also ist jetzt nicht völlig undenkbar, dass man da mal dagegen läuft, gegen so ein Thema.
Ja, genau. Also im Prinzip in dem Moment, wo man halt tatsächlich einen Anwendungsfall hat, mehrere physisch getrennte Netzwerke voneinander zu machen, oder einfach, wo halt die Struktur so groß wird, dass zum Beispiel ein einzelnes LAN sich nicht mehr plausibel darstellen lässt, weil man vielleicht ein zu großes Haus hat und es sich nicht lohnt, irgendwie ein über 200 Meter spannendes Netzwerk irgendwie noch als ein einziges LAN darzustellen.
Mhm. Ja, genau.
Das ist IPv4. Also ja, da gibt es einige Probleme dadurch, dass man dieses NAT machen muss, weil es nicht genug IP-Adressen gibt. Deswegen, das war dann einer von vielen Gründen, warum dann 1998 ein neuer großer Wurf gemacht wurde für ein neueres IP-Protokoll. Ich meine, wir hatten ja eben schon gerade gesprochen, wie Ethernet und WLAN sich über die Zeit entwickelt haben. Also bei Ethernet halt diese Standards 10 BST, 100 BST, 1000 BST, die sich zumindest von der Namensbegebung her nicht hauptsächlich darin unterscheiden, wie viel Bandbreite man da durchquetschen kann. Und dann halt in der technischen Umsetzung davon, welche Frequenzbänder verwendet werden, welche Arten von Kabeln dafür erforderlich sind und so weiter. Bei WLAN entsprechend auch halt, ja, das, was man so gemeinläufig als Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 kennt. also auch verschiedene Standards, wo dann neue Funkprotokolle ausgetüftelt werden, mit denen man noch mehr Teilnehmer, noch mehr Bandbreite durchballern können durch diese Luft, die sich irgendwie doch nicht verändert die ganze Zeit oder zumindest immer in der gleichen Art und Weise beschaffen ist. Und bei IP haben wir eben schon gesagt, das Problem ist halt, dass da im Prinzip alle Leute kooperieren müssen, weil eben dieses IP-Protokoll das eine ist, was wirklich das ganze Internet überspannt. Trotzdem wurde, nachdem eben IPv4 dann ein wahnwitziger Erfolg war, nach der Spezifikation 1981 sich dann halt wirklich über die ganze Welt verbreitet hat, wurde 1998 ein Versuch in Angriff genommen, eine neuere Version des IP-Protokolls durchzubekommen, was dann IPv6 ist. Ich weiß tatsächlich nie, was mit 5 passiert ist, aber es ist dann halt 6 die neue Version.
Das kann sehr gut im Wikipedia-Artikel nachgelesen werden. Da kann man einfach googeln nach IPv5. Das ist sozusagen überholt worden von der Entwicklung von V6 und da hat man das irgendwie runterfallen lassen.
Ach, das waren so zwei unterschiedliche Arbeitsgruppen oder was?
Ja, gewissermaßen. So genau, ich habe das vor einiger Zeit mal nachgelesen. Das ist auf jeden Fall, das ist schlüssig, was da erklärt wird, aber ich habe es nicht mehr so genau im Kopf.
Naja, sehr gut. Genau, IPv6 seit 1998. Also tatsächlich, wir sind jetzt weiter weg von der Veröffentlichung von IPv6, als diese von der Veröffentlichung von IPv4 ist. Also das, die meiste Zeit, die es IPv4 gab, gab es auch schon IPv6. Trotzdem hat sich IPv6 immer noch nicht durchgesetzt. Naja, es ist jetzt, glaube ich, so bei 60-70% Marktanteil an dem Verkehr, der durch den Internet-Backbone durchgeht. Aber IPv4 hält sich irgendwie auch immer noch standhaft.
Das ist tatsächlich so ein Ossifikationsproblem. Ich kenne so ein paar alte Netzwerker, die mir ganz toll erklären, was sie jetzt für neue Router haben und dass man so ein Failover für verschiedene Provider machen kann, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist in V6 standardmäßig eingebaut. Benutzt doch einfach das. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein Problem, was sich auf biologische Weise löst, irgendwann.
Naja, nee, da würde ich mir gar nicht mehr so Hoffnung machen.
Okay.
Ich kenne auch so bestimmte Netzwerksegmente, die ich so im Arbeitsumfeld gesehen habe, die sind halt auch IPv4-only. Und wo dann halt die Begründung ist, quasi, als wir das hier irgendwie eingebaut haben, haben wir mit der Netzwerkhardware, also mit den entsprechenden Rechenzentrumsroutern und Switchen und sowas, haben wir schon so viele Fehler gefunden, nur mit IPv4, dass wir jetzt Angst davor haben, IPv6 auszuprobieren und nochmal 20 Fehler zu finden, die alle behoben werden müssen, bevor das irgendwann mal funktioniert.
Aha.
Und dann wird dann halt auch wieder gesagt, wir machen halt einfach lieber NAT. Und das ist uns, dann ist das halt so und das ist uns gleich. Ich meine, gerade dieser 10er-Bereich, das sind 256 hoch 3 private Adressen. Das sind 16 Millionen. Und ich meine, das ist eine Größenordnung, mit der die meisten Firmen klarkommen. Ich meine, natürlich, wenn man seine Netzwerke dann schlecht schneidet, kann man da auch relativ viel Verschnitt haben, aber trotzdem.
Das ist, glaube ich, auch der Riesenvorteil von IPv6, den viele Leute vielleicht nicht so wahrnehmen, ist, dass es einfach durch diese schiere Masse an möglichen Adressen einfach eine sehr viel bessere Strukturierung dieser Adressen möglich ist.
Genau, so das ist der signifikante Unterschied, zumindest der, den man gleich ganz vorne auf der Verpackung sieht, wenn man irgendwie IPv6 mit V4 vergleicht. Es gibt natürlich sehr viele Detailunterschiede, wie sich dann das tatsächliche Internetprotokoll unterscheidet zwischen 4 und 6, aber der offensichtliche Unterschied ist, dass die IPv6-Adressen einfach viermal so viele Bits haben wie die IPv4-Adressen, also statt 32 Bits 128 Bits. Und dann kann man sich dementsprechend überlegen, 2 hoch 32 waren, wie gesagt, 4 Milliarden und 2 hoch 128 ist eine Zahl. Da müsste ich jetzt schon überlegen, ob das noch 6 Trillionen oder 7 Trillionen und so weiter sind. Also halt, ich glaube, so der klassische Spruch ist immer, dass man irgendwie selbst jedem einzelnen Sandkorn auf der Welt Milliarden von IPv6-Adressen geben könnte. Und dann hätte man irgendwie auch trotzdem nur noch 1% der möglichen Adressen verbraucht. Also ja, auf jeden Fall, man hat extrem viel zahlreiche Adressen, dementsprechend natürlich halt auch ein bisschen unhandlicher. Also wie man jetzt schon gesehen hat, irgendwie, wenn ich jetzt sowas sage wie 192, 168, 01 und dann kann man sich vorstellen, eine Adresse, die viermal so lang ist, ist das deutlich sperriger. Die werden dann auch bei IPv6 im Hexadezimalformat angegeben, was das natürlich noch ein bisschen blöder zu lesen macht, so ein bisschen, weil man eben nicht diese Zifferngruppierung nehmen kann, die in der normalen natürlichen Sprache existiert. Da muss man halt immer 192 statt 192 sagen oder was das dann halt auch immer ist oder halt 2A01 oder sowas als einen von diesen dann 8 Blöcken. Ist so ein bisschen unhandlicher, aber ja, es ist nicht nur, das ist jetzt nicht nur der einzige Unterschied und es gab auch große Fraktionen von Leuten, ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Meinung unter Netzwerktechnikern selber verbreitet ist, aber es gibt irgendwie relativ viele Leute, die ihre Frustration über IPv6 und die so langsam fortschreitende Verbreitung geäußert haben, als hätte man nicht einfach IPv4 nehmen können, nur halt mit längeren Adressen. Und dann wäre halt dieses eine Problem, was diese Leute sehen, gelöst worden. Ich fühle mich da nicht qualifiziert, eine Einschätzung abzugeben, wie gesagt, weil ich kein Netzwerktechniker bin und ich kann im Zweifelsfall nicht genau ausbuchstabieren, welche anderen Probleme mit IPv4 noch gelöst wurden durch IPv6. Aber ja, schon die größeren Adressen würden halt bedeuten, du musst halt diesen ganzen NAT-Quatsch nicht mehr machen. Jeder Rechner, der irgendwie auf der Welt existiert, könnte eine öffentlich gültige Adresse bekommen, eine weltweit gültige Adresse. Kann man natürlich dann auch Gegenteil fragen, wenn jetzt jedes Gerät vom Computer bis zur smarten Glühbirne eine global eindeutige IPv6-Adresse hat, ist das nicht ein Traum für jeden Überwachungskapitalisten? Aber ich glaube mal, das Tracking hat sich auch mittlerweile so weiterentwickelt, dass man das gar nicht braucht, um die Geräte alle perfekt tracken zu können heutzutage. Ja. Von daher, vielleicht ist diese Debatte auch einfach überholt.
Also da ist Mitigation eingeführt worden im IPv6 in der Spezifikation. So wie du sagst, ne, ich bin da jetzt auch kein Spezialist. Wer das gerne hören möchte, ich kann unten in den Shownotes mal den RFC-Podcast zur IPv6 verlinken. Der ist da sehr aufschlussreich, was das betrifft.
Der ist bereits verlinkt.
Ach, das habe ich ja sogar schon gemacht. Ja, okay, genau. So, sehr gut. Ah, muss ich das gleich machen?
Dasselbe Gespräch hatten wir schon im Vorgespräch.
Ja, kann sein.
IPv6 macht so ein paar Dinge anders. Also halt dadurch, dass es eben sehr viel mehr Adressen gibt, kriegt ein Endanwendernetz bei IPv6 nicht nur eine einzelne Adresse, sondern, so wie das ursprünglich mal vorgesehen war, ein ganzes Netz. Also der Router, der hier am Kabelanschluss oder am DSL-Anschluss hängt oder am LTE eine LTE-SIM-Karte drin stecken hat oder was auch immer, kriegt dann vom Internetanbieter zum Beispiel ein ganzes /62, also ein Netzwerk, wo die ersten 62 Bits festgelegt sind als die Netzwerkadresse und die letzten 66 Bits sind dann noch frei wählbar. Und 62 ist jetzt so eine mögliche Größenordnung. Es kann auch ein 58 und so weiter sein. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie der Internetanbieter sein eigenes Netz strukturiert. Und dann kann der Router aus diesem Netzwerkbereich im Prinzip frei schöpfen und kann dadurch werden auch so ein paar Sachen einfacher. Zum Beispiel muss man kein DHCP mehr machen. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, sondern es läuft über die sogenannte Stateless Address Auto Configuration. Zustandslose Adressen-Autokonfiguration oder kurz SLAG oder SLARG, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Slack. Ja, dass wenn jetzt Geräte sich mit diesem Router verbinden, also mit dem entsprechenden lokalen Netzwerk, dann schickt der Router einfach so Informationspakete in die Welt, so als Broadcast und sagt so, übrigens, unser Netzwerkbereich ist der folgende und dann halt dieses zum Beispiel ein /64, was dann für das lokale Netzwerk verwendet wird, also halt ein Subnetz von diesem bereitgestellten, quasi ein Teilbereich von diesen bereitgestellten IPv6-Adressen, der 64-Bit hinten freilässt. Und die Endgeräte können dann diese 64-Bit einfach selber würfeln und sich damit eine IPv6-Adresse geben. Basierend halt auf der Logik, dass auch 2 hoch 64 ist halt irgendwie Quadrillion oder so an möglichen Adressen und die Wahrscheinlichkeit, wo man da einfach irgendwas würfelt mit echtem Zufall oder zumindest hinreichend guten Pseudo-Zufall, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Geräte zufälligerweise dieselbe Adresse würfeln, so astronomisch gering, dass wir uns damit darum eigentlich nicht kümmern müssen. Und damit kriegen die Geräte dann ihre eigenen Adressen und sehen dann auch durch diese Ankündigung, die der Router schickt, sehen sie auch gleich, ach so, und das ist auch der Gateway, dann können wir da unsere Pakete langschicken, um das große, weite Internet zu erreichen.
Es ist in der Spezifikation wohl auch vorgesehen, dass wenn sich so ein Gerät, so eine Adresse selbst gewürfelt hat, dass das Erste, was sie damit tut, ist, diese Adresse anzupingen, um festzustellen, ob es in dem Netzwerk diese Adresse schon gibt. Und falls es die geben sollte, sich danach nochmal eine zu würfeln.
Ja, das ist eine sinnvolle Mitigationsmaßnahme. Pingen könnte natürlich geblockt sein im Netzwerk, aber ja gut, dann ist man im Zweifelsfall selber schuld, wenn man dann halt dementsprechende Adresskollisionen sich herbeizaubert. Das ist dann wirklich eher so ein Fall von Defense in Depth, wie man so schön sagt. Mhm. Oder wie hieß es hier nicht, die Schweizer Käsertheorie, dass man mehrere Schutzmechanismen hat, die alle miteinander wirken, sodass irgendwie, selbst wenn es an einer Scheibe Käse durchkommt, ist dann an der nächsten Scheibe Käse, ist dann das Loch dort nicht mehr. Und irgendwann hat man halt in dem Stapel von Käsescheiben eine Scheibe gefunden, wo man halt abgeblockt wird.
Mhm. Ja, genau.
Genau, das ist IPv6. Ich würde es jetzt mal dabei belassen, weil ich nun tatsächlich echt kein IPv6-Experte bin und du hast ja, wie gesagt, den RFC-Podcast verwiesen. Ich sage ja immer so scherzhaft, Netzwerk ist für mich ein Buch mit 7 Layern. Also nicht ein Buch mit 7 Siegeln, sondern eben mit den 7 Layern von dem Netzwerkschichtenmodell. Und für die Besprechung heute von dem Heimnetzwerk soll es so funktioniert haben, weil das ist natürlich die Sache, die Ebene, mit der ich auch zu tun habe, hier mein eigenes Heimnetzwerk zu administrieren. Wenn man interessantere Dinge machen will mit Netzwerk, dann muss man sich, glaube ich, eine andere Informationsquelle als mich suchen.
Okay.
Jetzt sind wir bei 1:18. Wir machen noch schnell VPNs. Weil das ist.
Das geht schnell.
Ja, das ist jetzt quasi die. Das ist jetzt quasi, ja, das ist eher so die Alltagsberatung. Was hat es damit auf sich? Wenn man als Zuhörer dieses Podcasts in seinem Leben schon mal mindestens ein YouTube-Video gesehen hat, dann wird man schon mal eine Werbung für VPN-Anbieter gesehen haben. Und die werden einem dann alles vom blauen Himmel erzählen, was die alles für tolle Dinge tun. Deswegen möchte ich hier mal dazu einen Fact-Check noch mit reinnehmen in die Sache. Die Idee ist grundsätzlich, dass so Netzwerkverkehr ja auch nur Folgen von Nullen und Einsen sind. Also ja, wenn ich jetzt auf Ebene 1 bin, ist es irgendwie elektrische Impulse durch einen Twisted-Pair-Kabel oder halt Funksignal oder was nicht alles. Aber sobald ich auf Ebene 2 bin, habe ich halt auch Nullen und Einsen durch die Gegend gehen in Form von solchen Ethernet-Frames. Und alle meine tatsächlichen Nutzdaten, also wenn ich irgendwie sage, ich will jetzt irgendwie hier die Wikipedia erreichen und mache dafür eine HTTP-Anfrage, dann wird die in ein TCP eingewickelt, dann ein Paket, dann in ein IP-Paket und dann halt in so ein Ethernet-Frame und dann sind es halt die Nullen und Einsen, die durch den Ether gehen. Aber das sind halt, wie gesagt, Bits und Bytes. Und man kann ja auch auf die Idee kommen, diesen Datenverkehr, der auf Ebene 2 stattfindet, auch wiederum als Nutzdaten zu behandeln und dann genau auf die gleiche Art und Weise wieder in ein anderes IP-Paket einzupacken. Und das dann halt einfach nicht auf dem normalen Zustellwege direkt durch das physische Medium zu verschicken, sondern durch eine andere Internetverbindung zu einem, zum Beispiel einem Server, der irgendwo völlig anders steht. Das ist dann, was ein VPN ist, also ein virtuelles privates Netzwerk. Da muss ich tatsächlich nicht mal die englische Übersetzung bemühen, weil das im Deutschen genauso funktioniert. Mhm. Und also da sage ich bestimmten oder eventuell auch allen Internetverkehr, der rausgeht aus meinem Rechner, schicke ich nicht direkt raus, sondern ich packe den, wie gesagt, in eine Internetverbindung ein, die zu diesem VPN-Server geht, schicke das dann bis dorthin und der packt das dann aus. Also hoffentlich ist das ja dann auch mit Verschlüsselung drumherum, also TLS oder was es dann auch immer ist in dem jeweiligen VPN-Protokoll, packt das Ganze dann wieder aus und sieht dann halt quasi wieder diese blanken IP-Pakete, die weiter verschickt werden müssen. Und kann die dann halt tatsächlich weiter verschicken. Das ist grundsätzlich, was ein VPN-Server macht. Das kann man zum Beispiel haben, wenn man Recheninfrastruktur betreibt. Also zum Beispiel, ich habe ja auch entsprechende Server angemietet im Rechenzentrum. Und einer von denen fungiert als VPN-Server. Und alle meine Endgeräte sind mit diesem VPN-Server ständig verbunden. Also haben halt so eine Verbindung auf. Nicht, um jetzt den kompletten Internetverkehr durchzuschicken, aber damit haben wir halt quasi ein Netzwerk, was halt wie auf Layer-2-Ebene existierend aussieht, also jedes von meinen Endgeräten ist verbunden mit diesem Server und das sieht dann aus wie ein Layer-2-Netzwerk, wo alle so private IP-Adressen haben aus einem bestimmten dafür reservierten Bereich und wenn ich jetzt hier eine Verbindung aufbaue, die zu einer von diesen privaten Adressen aus diesem entsprechenden Adressbereich geht, dann geht das durch den VPN-Server hindurch und das heißt dann halt zum Beispiel, ich kann dann von wenn ich jetzt in meinem Notebook unterwegs bin und ich möchte gerne auf meinen Home-Server zugreifen, der hier zu Hause steht, der ist zwar hinter NAT, der hat zwar keine öffentlich verfügbare IP-Adresse, aber wir sind ja im selben virtuellen privaten Netzwerk drin, durch diesen VPN-Server, den ich erreichen kann. Und dementsprechend, ich weiß dann halt, was die private IP-Adresse in diesem Netzwerk von meinem Heimserver ist und kann den dann darüber direkt erreichen. Das ist quasi meine Art und Weise, wie ich hier das NAT durchdringen kann, wenn ich auf meine Geräte zu Hause zugreifen möchte von unterwegs.
Oh, okay, ja.
Das ist mein Setup. Ne? Das ist auch zum Beispiel ein Setup, was wir auf Arbeit haben. Dort haben wir halt auch seinen VPN, wenn ich hier mein Arbeitsgerät anschalte, zum Beispiel wenn ich hier Rufbereitschaft habe und muss auf die Arbeitssysteme zugreifen, ins Rechenzentrum reinkommen, habe ich halt auch einen VPN, was mir in dem Fall die Firma installiert hat. Und ja, wenn ich dann halt auf Adressen aus dem Firmennetzwerk zugreifen möchte, geht das durch das VPN durch, kommt dann auf der Seite von dem VPN-Server raus und wird dann weitergeschickt zu dem tatsächlichen Ziel im Firmennetzwerk. Das ist so die eine Variante, wie man VPNs verwenden kann. Das häufigere Setup beim Endanwender ist, dass man den kompletten Datenverkehr, den man mit der Außenwelt haben möchte, also was eben nicht nur ein lokales Netzwerk ist, sondern tatsächlich ins große, weite Internet geht, dass man all diesen Datenverkehr einpackt, durch den VPN-Tunnel durchschickt und auf dem VPN-Server wird es dann ausgepackt und dann tatsächlich weitergeschickt. Also wenn ich zum Beispiel mit Google reden wollte, dann schicke ich das nicht zu meinem Cluster-Router und der schickt es direkt zu Google weiter, sondern ich packe das ein, neue Zieladresse ist dann der VPN-Server, dann geht es durch den Plaster-Router zum VPN-Server, der packt das aus, sieht dann das eigentliche Paket, was zu Google gehen soll und schickt das dann vom VPN-Server aus zu Google. Der Effekt davon ist im Wesentlichen, dass wenn ich dann halt mit Google rede, sieht es für Google so aus, als ob ich nicht hier bin, wo ich tatsächlich bin in Dresden, sondern ich bin, wo immer auch der VPN-Server steht. Natürlich der klassische Anwendungsfall und das finde ich auch irgendwie einigermaßen faszinierend, wie offensiv das irgendwie von den VPN-Anbietern beworben wird in ihren Werbefilmchen und Einblendungen bei YouTube und so weiter, ist dann, dass man geografisch begrenzte Streamingdienste damit quasi nutzen kann. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Streaming-Plattform habe, die meinetwegen irgendwelchen US-Sport zeigt und die ist nur aus den USA aus erreichbar, weil eben die Lizenzen da so vergeben werden, dann hole ich mal einen VPN-Server, der in den USA steht und wenn ich mich dann von dort aus mit dem Streaming-Anbieter verbinde, sieht es dann so aus, dass ich aus den USA komme und dementsprechend ich diese Übertragung sehen darf. Oder halt andersrum irgendwie, wenn ein Video in meinem konkreten Land geblockt ist, zum Beispiel bei YouTube oder so, kann ich das dann über einen VPN-Server in einem anderen Land sehen. Das ist, wofür das für gewöhnlich vermarktet wird. Und meine Theorie ist, die VPN-Anbieter wollen das eigentlich nicht, dass alle ihre Nutzer nur das machen, weil das halt mega bandbreitenintensiv ist, so Videostreaming zu machen. Das ist ja wie was 60-70% der kompletten Bandbreite des Internets ausmacht. So YouTube und Netflix und Mediathek der, von ARD, ZDF oder auch die entsprechenden Angebote, die sich nur an Erwachsene richten. Räusper. Wenn man nur diese Kunden hätte, wäre das halt sehr teuer, den ganzen Kram zu betreiben, weil die halt wahnwitzige Bandbreite erfordern, solche Nutzer, wenn die dann den Dienst tatsächlich verwenden. Und deswegen versuchen sie dann so ein Marketing zu machen, wo sie das allgemein darstellen, als das brauchst du, um im Internet sicher zu sein, damit die Leute auch ihre E-Mails darüber abrufen und damit irgendwie ständig verbunden sind, dafür bezahlen, auch wenn sie halt nicht so viel Bandbreite verbrauchen und dementsprechend den VPN-Anbietern keinen großen Kosten verursachen. Dieser fragwürdige Nutzen irgendwie von wegen, damit bist du sicher und nicht erkannt und so weiter, finde ich eigentlich ziemlich Quatsch, da wir im Prinzip seit etwa 10 Jahren, seit den Snowden-Enthüllungen, eigentlich fast überall im Internet TLS haben. Also mittlerweile kriegt man halt vom Browser, wenn man sich mit irgendeiner nicht TLS-verschlüsselten Webseite verbinden will, direkt einfach Fehlermeldung. Auch was Datenverkehr durch Apps angeht, also was nicht durch den Browser geht, haben die Betriebssystemhersteller, also Google und Apple in dem Fall, die Daumenschrauben über die Jahre angezogen, dass solcher Datenverkehr auch verschlüsselt sein muss, eigentlich fast immer. Oder nur in ganz konkreten Ausnahmefällen, die dann wie begründet sein müssen, eben nicht verschlüsselt. Und in diesen Zeiten, jetzt wo eh alles durch TLS durchläuft, kann man gar nicht mehr sagen, hiermit kannst du mir vor deinem Internetanbieter verschleiern, wo du dich im Internet rumtreibst. Also das muss man eigentlich gar nicht. Oder zumindest nur in dem Maße, dass der Internetanbieter natürlich trotzdem sehen kann, mit welchen Servern man sich verbunden hat, anhand der IP-Adressen. Und wenn man das DNS über den Internetanbieter macht, dann sieht er auch die Domainnamen. Also wenn ich mich zum Beispiel mit irgendwie Amazon verbinde, dann sieht halt mein Internetanbieter, ich habe im DNS nachgeschlagen nach amazon.de. Und die IP-Adresse, die daraus gekommen ist, die habe ich dann auch kurz darauf kontaktiert, um eine Datenverbindung aufzubauen. Mehr sieht dann halt der Internetanbieter davon nicht, weil es ab dann durch Verschlüsselung durchläuft. Aber zumindest können sie diese Tatsache sehen, dass ich halt mit Amazon geredet habe. Nun kann man halt sagen, na gut, für Amazon ist das vielleicht nicht so eine Rieseninformation. Oder wenn ich irgendwie auf Wikipedia nachschlage, dann sieht halt mein Internetanbieter nur, ich habe mit Wikipedia geredet. Der sieht jetzt halt nicht, ob ich irgendwie für ein Klassenreferat nachgeschlagen habe oder wegen meiner peinlichen Erkrankung, die ich hier eventuell habe. Das kann man nicht unterscheiden. Aber gut, eventuell kann man halt auch aus den Domainnamen schon Informationen rausziehen. Also wenn das dann halt vielleicht nach Wikipedia als nächstes dann der Urologe nachgeschlagen wird, dann könnte man halt seine Schlüsse daraus ziehen. Das Problem ist jetzt halt, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht, dass mein Internetanbieter das mitbekommt, deswegen hole ich mir so ein VPN, dann kann man natürlich aus der Beschreibung eben feststellen, ich schicke halt mein ganzes Internetverkehr zu dem VPN, dort wird das ausgepackt und dann sieht der VPN-Anbieter, dass ich mit dem Urologen Kontakt aufgenommen habe oder mit wem auch immer.
Ja.
Also es findet letztendlich nur eine Vertrauensverschiebung statt von dem Internetanbieter zum VPN-Anbieter und das ist jetzt wieder die Rekursion auf Folge 48, Vertrauen, wo mein Schlusssatz ja im Wesentlichen war, Vertrauen lässt sich nicht vermeiden, sondern immer nur verschieben. Und ob man jetzt diese Vertrauensverschiebung zum VPN-Anbieter so nehmen möchte, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, wenn es halt darum geht, irgendwie japanischen Streaming-Anbieter zu sehen, ja, dann ist VPN die sachlich richtige Lösung, sofern der entsprechende gewählte Anbieter auch diese Leistung liefern kann. Aber ja, was die Vertrauensfrage angeht oder diese, was meine Werbung halt wie gesagt kommt von wegen, ansonsten können ja alle mitlesen oder auch wenn man irgendwie im Café irgendwie ist und sich dort ins öffentliche WLAN anmeldet, dann können alle mitlesen. Das ist in Zeiten von TLS halt einfach horrender Quatsch.
Ja, wichtige Info auf jeden Fall.
Was nicht horrender Quatsch ist, ist, dass die nächste Folge in 3 Wochen kommt. Damit könnt ihr rechnen.
Okay, sehr gut. Wie viel ist denn jetzt eigentlich gerade runtergefallen?
Wie viel ist runtergefallen?
Ja, Layer 4 bis 7. Ich musste gerade nochmal nachsehen, was da noch kommt. Okay, gut. Das schaffen wir. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.